Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willehum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute ist etwas Besonderes, deswegen besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute, gestern war dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde machen Podcast heute mit dir. Also ein paar andere gibt es noch. Alle deine Freunde. Den weiteren Gesang erspare ich uns allen. Und vor allen Dingen euch und möchte dir, Thomas, wirklich von ganzem Herzen auf dein Geschenk, was hier liegt, vor mir guckend gratulieren zum Geburtstag.
Ja, schönen guten Abend und ja, vielen Dank.
Ich hoffe, dein musikalisches Gehör ist nicht beleidigt worden zu sehr durch meinen Gang. Ich habe mich eben, als ich gedacht habe, welches Lied singe ich denn, gefragt, und das war eine grundsätzliche Frage und da hätte ich gerne eine Rückmeldung von unseren Hörern. Hast du ein Instrument also gespielt, gelernt? Ich meine schon, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, welches.
Ich? Nein.
Nein?
Nein. Also, ich glaube, meine Begabungen liegen in anderen Bereichen und nicht gerade im Musizieren.
Ist okay. Und ich finde das auch sehr schön, dass du offen und ehrlich damit so umgehst. Ich habe eben meine Kleine ins Bett gebracht, habe daneben gelegen so ein bisschen und dachte ich mir, jetzt im Vergleich zu Fußballern zum Beispiel, ob Radsportler überdurchschnittlich, also jetzt der gemeine Radsportler, ja, also jetzt nicht die Profis, aber ob der gemeine Radsportler durchschnittlich musikalischer ist als der gemeine Fußballfan und ob sich das daran irgendwie messen lassen würde, wie viele Radsportler ein Instrument gelernt haben mal.
Einen kenne ich, der ganz gut musizieren kann oder zum Musizieren tanzen kann.
Der zum Musizieren tanzen kann? Wer ist das denn?
Nairo Quintana.
Ach ja, stimmt. Da gab es doch mal irgendein Video, ne?
Genau, der hatte mal so einen Gastauftritt bei so einer Rockband.
Ja, ich erinnere mich ganz, ganz dunkel, weit hinten im Kopf irgendwo. Ja, aber ich nehme Profis mal raus, ne? Also die mussten in ihrer Jugend so viel trainieren, da habe ich Verständnis, dass sie kein Instrument für lernen konnten. Aber so der gemeine, so jeder Männer, wie wir es sind, ne? Ob die durchschnittlich öfter ein Instrument gelernt haben als andere. Und wenn wir genug Antworten bekommen haben von Leuten, die ein Instrument gelernt haben oder auch nicht gelernt haben als Kommentar, werde ich am Ende bekannt geben, welches Instrument ich sogar auf orchestraler Ebene gespielt habe. Also im Orchester sogar. Würde ich dann hier bekannt geben. Dieses große Geheimnis würde ich lüften. Aber dafür brauchen wir genug Kommentare, die selber beichten oder Guilty Pleasure bekannt geben oder was auch immer. Gut, also damit haben wir dir zum Geburtstag gratuliert. Ein runder Geburtstag. Wie fühlt es sich an mit 25?
Ja, also
weißt du nicht mehr.
Ich glaube, die Spätfolgen sind noch nicht abzusehen.
Sehr schön gesagt.
Ja, aber die Musik spielt ja momentan woanders.
Und wer hat da wem die Flötentöne beigebracht, ist die Frage.
Das ist die Frage, ja.
Sollen wir heute versuchen, so viele musikalische Metaphern wie möglich unterzubringen? Das finde ich sehr, sehr schön.
Wobei, da fällt mir noch ein Radsportler ein, der ein Instrument gelernt hat.
Ja?
José Babilocchi, der hat mal Querflöte gespielt.
Ach, José Babilocchi hat Querflöte gespielt. Ballastwissen für 2000, bitte. Ja, José Babilocchi hat, dann hat er den anderen die Flötentöne beigebracht und wir können jetzt weiterschauen. Und ich habe sogar mal das Glück, dass ich ein bisschen mehr sehen konnte als sonst, weil ich am Freitag nach unserem Gespräch, am Donnerstag, wo ich ja Angst hatte, während der Sendung zu versterben, ist es dann wirklich knüppelhart gekommen und ich konnte Freitag, und ich bin wirklich jemand, der, wenn es irgendwie geht, zur Arbeit geht, aber das ging am Freitag gar nicht. Und deswegen habe ich dann ja auch ein bisschen weiter gucken können, im Bett vor mich hin, leidend. Ja, und ich würde sagen, fangen wir auch mit der 13. Etappe vom vergangenen Freitag an. Und schauen mal, was da so passiert ist. Bist du dabei?
Ja.
Hast dir nichts anderes vorgenommen? Bist schon mal hier? Dann machst du auch mit. Rufen wir es uns mal auf die 13. Etappe. So viel kann ich gerne schon mal verraten. War die Etappe von Candargareno nach Valle de Sabero La Camperona. Hatten wir gesagt, am Ende ein relativ steiles Stück. Könnte was für ein Puncheur sein. Je nachdem, wie die Etappe verläuft, kann man aber auch nicht so genau sagen, was da passiert und so weiter und so fort. Und ja, wie kam es dann? Ne? Also es war eine Ausreißergruppe unterwegs?
Ja, im Prinzip wieder so zwei Rennen in einem Rennen. Also zum einen vorne der Kampf um den Etappensieg aus einer recht großen Gruppe, die ja alle mehr oder weniger versprengt, dann einzeln ankamen. Ja, und die Bora-Mannschaft hatte an dem Tag zum Großangriff geblasen. Die hatten mehrere Leute vorne in der Gruppe und
Burkhardt, Maika zum Beispiel.
Genau. Tagen versucht, Rafael Majka da eine Abschussrampe für den Etappensieg zu bauen. Hat auch soweit ganz gut geklappt, aber Majka ist dann mit seiner Attacke nicht richtig weggekommen. Erst konnte Dylan Teuns wieder aufschließen und ich glaube, die beiden haben sich insgeheim so ein bisschen gedacht, ja, wir werden das jetzt hier zu zweit ausfechten, den Etappensieg, aber hatten dann alle nicht den Oscar Rodriguez aus der Euskadi die Murias-Mannschaft auf dem Zettel.
Und das war wirklich, also hat mir gut gefallen. Also für die Euskadis, also die Fahrer aus dem Baskenland, deren Team Euskartel ja vor ein paar Jahren aufgelöst werden musste, aus finanziellen Gründen, die haben immer noch eine riesige Fanbase und da wird der Radsport, glaube ich, wenn ich mir irgendein Land anschauen könnte, außer Italien, wo der Radsport so geliebt wird, dann ist das Baskenland mit Sicherheit sehr weit da vorne. Und ja, er hat da aller Ehren wert gewonnen. Ich fand das Ganze in einer Hinsicht ein bisschen problematisch, um ehrlich zu sein. Ich fand einfach, es war ein bisschen schwierig, also man sah, wie du es eben richtig beschrieben hast, die zwei Rennen und ich kann natürlich verstehen, wenn jetzt irgendwie vom Team Nürnberger oder keine Ahnung, bei Heizomat oder so ein Fahrer auf der Deutschlandtour vorne alleine wäre oder bei einer vergleichbaren Tour in Deutschland alleine vorne wäre, würde man das natürlich auch einfangen, aber ich fand die Berichterstattung von hinten sozusagen, also von dem zweiten Rennen, fand ich ein bisschen dürftig. Ich habe, also wenn man nicht irgendwie Ticker nebenher gelesen hat oder so die Abstände sich da irgendwie verfolgt hat, war das, manchmal hatte ich den Eindruck, vielleicht war ich auch zu unaufmerksam oder sonst irgendwie weggetreten von Medikamenten. Ich fand das ein bisschen zu wenig irgendwie. Weißt du, wie ich das meine?
Definitiv, ja. Als Bildregisseur stehst du natürlich auch immer in der Zwickmühle, dass du nur eine begrenzte Anzahl nur an... Hallo?
Ja, ich bin auch da. Ich habe hier nur was
kopiert. Dass du eine begrenzte Anzahl an Kameras nur zur Verfügung hast und aber dementsprechend zwei Rennen abbilden musst. Die Möglichkeit, die es ja noch gäbe, wäre sozusagen so ein Splitscreen zu machen.
Ja, genau. Und irgendwie sowas in der Richtung. Also
Und klar, man ist dann für den internationalen Geschmack natürlich ein bisschen zu lange dann vorne geblieben, aber es ist natürlich für die Spanier so das Ding gewesen, wenn da jetzt ein Spanier denn die Etappe gewinnt, dann ja, gerät der Klassementskampf für die in den Hintergrund und da lag wahrscheinlich dann der Fokus des Regisseurs drauf.
Absolut, also ich kann es ja jetzt, wie gesagt, das Vergleich zu einer Deutschlandtour oder so etwas vergleichbar, ich konnte es absolut verstehen, ne? Und ich habe auch dem guten Oscar die ganze Zeit so ein bisschen die Daumen gedrückt hintenrum, aber dachte mir dann auch so, wäre es schön irgendwie zu wissen, was hinten so los ist, ne, da fahren, aber ich dachte mir andererseits, so viel kann nicht los sein, weil sonst würde der, also, ne, wenn da gerade irgendwie, keine Ahnung.
Klar, wenn irgendwie Yates explodieren würde, dann hätte er da natürlich sofort hingeschaltet, aber es war natürlich, ja, eine Sensation, dass Oscar Rodriguez diese Etappe gewonnen hat, weil, ja, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, die letzten Jahre, also Sonnenüberraschungssieger bei einer Bergankunft, bei einer Grand Tour, jetzt auch noch nicht gesehen, weil wenn man sich mal das Palmarès dieses Oscar Rodriguez anguckt, dann ist das jetzt sein erster Profisieg und die besten Resultate sind ein dritter Etappenplatz bei der Vuelta au Alentejo und sechster bei einer Etappe der Vuelta Castilla y León.
Absolut, also der Tag, der Kollege hat den Tag seines Lebens gehabt, also ich hoffe, dass der noch ein paar tolle Tage hatte in seinem Leben, aber vielleicht auch noch bessere, aber bis in seinem bisherigen Leben war das mit Sicherheit sein, zumindest aus sportlicher Hinsicht, Höhepunkt und deswegen, ich konnte es ja auch verstehen und ich dachte mir auch immer, wie du es eben gesagt hast, ne, wenn jetzt hinten, keine Ahnung, weil wäre das Rad geklaut worden wäre und Yates hätte, keine Ahnung, Quintana vom Rad geholt, dann hätten sie es schon gezeigt. Ja, wie ging es denn dann hinten? Also was hast du mitbekommen, was ich vielleicht nicht mitbekommen habe? Quintana hat immer mal so ein bisschen dran gestichelt, wenn ich das richtig gesehen habe. Dein Miguel Angel Lopez, glaube ich, war es, ne? Hatte einen Platten oder hat sich verschalten? Er hatte irgendein technisches Problem zumindest.
Er hatte ein technisches Problem in dieser Schlusssteigung. Ja, aber musste dann anhalten, aber das ist natürlich extrem schwierig, kann sich jeder Hobbyfahrer auch vorstellen, überhaupt in einer 20% steilen Steigung wieder einzuklicken und dabei nicht umzukippen.
Ja.
Und
es war ein Fahrer von Astana, der aus der Spitzengruppe sich hat extra zurückfallen lassen, sozusagen die Relay-Station, die von vorne kam, um Getränke anzureichen und so weiter, ne? Also sie haben da alles versucht, aber er war ja, glaube ich, sein Favorit für das rote Trikot am Sonntag, mhm. hatten wir mal gesagt. Ne? Da musste ich auch in dem Moment dran denken, ich so, uiuiui, das macht er jetzt nicht, es wird nicht einfacher für ihn dadurch.
Ja, aber da trotzdem noch extrem stark, dass er dann den Schaden noch so limitieren konnte, weil, wie gesagt, Quintana, hast du ja gerade schon richtig gesagt, hat immer so ein bisschen gezuckt, wahrscheinlich auch noch ein bisschen auf Valverde Rücksicht genommen an dem Tag. Aber letzten Endes hat er sich als stärkster der Favoriten erwiesen und konnte sogar noch Simon Yates so leicht distanzieren. Und ja, dahinter kam dann die nächste Gruppe, angeführt von Enric Mas, Valverde, dann Pinot und Lopez rein. Ja, und das war es im Prinzip. Das waren halt so Abstände im Bereich von 20, 30 Sekunden.
Also ich, überschattet von dem, was sich ganz vorne abgespielt hat, muss ich sagen, war es jetzt nicht das Riesenfeuerwerk, aber es hat sich da ja schon auf den ersten 10 Plätzen auch einiges getan. Ne? Also Emanuel Buchmann hatte jetzt nicht den allerbesten Tag, ist von Platz 7 auf 10 runter. Bisschen überraschend vielleicht nicht, aber darauf gewettet hätte ich jetzt auch nicht, dass Jesus Herrada das rote Trikot beibehalten hat. Ne? Simon Yates Zweiter, Quintana und Valverde haben getauscht. Was war da noch? Miguel Ángel López, 3 Plätze hoch, ne? Die haben alle ein bisschen profitiert jetzt davon, dass Buchmann, Galopin und Isagire, ich verwechsel den mal mit wie heißt der andere? Isakarin? Ja.
Ja, der eine ist Baske, der andere ist Russe. Aber ja. Apropos Isagire, der hatte im Schlussaufstieg auch noch Schützenhilfe, nämlich in Person seines Bruders, Gorka Isagire.
Genau, der hat auf den gewartet, ne? War das die Nummer?
Der hat da Stehversuche gemacht, ja, und dann hat sein Bruder die letzten Meter noch hochgezogen.
Ja, fällt mir jetzt ein, wo wir heute gerade bei also persönlichen sind. Du hast auch keine Geschwister, ne?
Doch schon, ja.
Echt? Erinnere ich gar nicht mehr. Naja, Entschuldigung, wenn das so kam jetzt so aus der, fiel mir auch gerade an. Radfahrer haben nämlich auch Geschwister, glaube ich.
Ja, es gibt ja jetzt momentan viele Brüderpaare, die im Radsport für Furore sorgen. Also wir haben die Yates-Brüder, dann haben wir beispielsweise jetzt noch die Isagire-Brüder, die da vorne rumfahren.
Ja, gut. Also viel mehr, finde ich, kann man zu der Etappe auch nicht sagen, ne? Weil Werder hat so sein gepunktetes Trikot manifestiert, an der Bergwertung hat sich auch nichts getan, Luis Angel Mate weiter am ersten Platz vor Ben King und Mollema, Teamwertung auch, ne, Time Dimension Data komischerweise, die hatten auch ein paar Fahrer vorne, die haben sich da direkt mal um 2 Plätze nach vorne geschoben, also da sah es dann für die Movies auch nicht mehr ganz so gut aus wie vorher. Nee, Quatsch, Team Lotto hat so verloren, genau, die waren das. Und gibt es mehr zu Freitag zu sagen? Eigentlich nicht.
Nee, im Prinzip nicht.
Nee, außer dass man sich, ich fand das schön für den Oscar, wenn ich auch, ich habe auch gar nicht, also ich bin auch, ich halte mich ja für technisch jetzt nicht den kompletten Vollpfosten, aber glaubst du, es wäre auch, oder ist es möglich, einfach auf der Glotze Eurosport zu gucken und im Stream von Eurosport, im Eurosport Player eine hintere Kamera anzusteuern? Weißt du das? Hast du das mal probiert?
Naja, aber du hast ja nur, also du hast keine einzelnen Kameraperspektiven bei dieser Vuelta zur Verfügung. Das ist ja.
Das wäre in dem Fall ja wirklich das Größte gewesen, ne? Also auf dem großen Stream die hintere Gruppe und vorne auf dem kleinen Laptop dann noch der kleine Verein da. Das wäre.
Naja. Ich lasse mich da gerne korrigieren, aber es gab ja mal die Möglichkeit, da die einzelnen Kameras selbst anzusteuern.
Ich kenne es nur, also was heißt, ich kenne es nur vom Hören sagen natürlich, vom Fußball, dass es da ging. Beim Radsport war das auch so, bei der Tour, oder?
Ja.
Ja. Naja. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle, kommen wir dann zum Samstag, nachdem wir kurz noch andere Sachen kurz diskutieren mussten. Samstag war der Tag, wo ich mich erinnere, dass wir ganz große Prognosen gemacht haben, was passieren könnte, wie sich jetzt und Quintana zueinander verhalten werden, was passieren könnte, wer wen anstachelt und auch nicht. Und irgendwie ist es dann doch ganz anders, aber ein bisschen auch gekommen. Ich habe das Problem, ich weiß nicht mehr, was ich so erzählt habe, um ehrlich zu sein. Wir bräuchten eigentlich jemanden, der es genau. Wir bräuchten so ein Transkript. Das gibt es ja, das muss man. Was man denn mal ganz schnell nachlesen kann. Warntag von Cisterna nach Les Braires Nava, schätze ich.
Mhm. Insgesamt 172 Kilometer. Eine Bergetappe, zweimal dritte Kategorie und dreimal erste Kategorie. Dabei dieser Schlussaufstieg nach Les Praieres, 3,8 Kilometer mit 13% im Schnitt, also auch wieder so eine Rampe, die oben raus, ja, eigentlich im Prinzip eine Betonpiste, fast schon Naturstraße war. Und ja, also es gab zwischendrin einen Ausreißversuch, unter anderem mit Michael Kwiatkowski, der weggefahren war. Aber klar, so einen Mann wie Kwiatkowski, den lässt man nicht 8 Minuten wegfahren. Der hatte maximal 3-4 Minuten vom Feld bekommen, diese Gruppe. Und dann gab es an diesem drittletzten Anstieg, dem Alto della Moscheta, diesem Erstkategorieberg, ein ganz, ganz spannendes taktisches Manöver von der Bahrain-Mannschaft. Die sind über die Kuppe Gas gefahren und dann hat sich Nibali vors Feld gespannt und die komplette Gruppe durch eine sehr, sehr schnelle Abfahrt auseinandergerissen.
Habe ich mich so ein bisschen gefragt, was, also außer der Romantiker in mir denkt sich ja immer, vielleicht wollt ihr auch einfach Spaß haben, ne? Aber das ist, dafür ist die Geschichte dann doch so wichtig. Wollte man Isagire noch irgendwie weiter nach vorne bringen oder was glaubst du war die Motivation für diese ganze Nummer?
Ja, natürlich, der ist dafür Jon Isagire gefahren, den Kapitän, und man hat sich natürlich erhofft, dass man durch diese Fahrweise, wenn man die Abfahrt da schnell runterfährt, vielleicht den ein oder anderen Favoriten auf dem falschen Fuß erwischt und den somit abhängen kann und diese Gruppe ins Beil spalten kann und somit Isagire da eine bessere Ausgangsposition schaffen kann für die Schlusssteigung, was auch, ja, zumindest bei beispielsweise David de la Cruz gelungen ist. Also der war dann, glaube ich, in der hinteren Gruppe. Das war zumindest einer der Konkurrenten von Isagire um die Top 10, den man da, ja, fast schon eliminieren konnte.
Okay. Ja, also wenn es jetzt auf eine Top-10-Platzierung hinaus, aber man hat sich ja jetzt nicht erhofft, dass man ihn irgendwie aufs Podium fahren kann oder so, ne? Also das Ziel wäre wahrscheinlich vermessen.
Ja, also ist ja immer noch einigermaßen passabel in den Top 10 platziert, aber aufs Podium, ja gut, da müsste schon wirklich alles zusammenkommen.
Damit das. Aber ich möchte diese Aktion gar nicht kritisieren, ne? Also Hut ab, schön, und das ist ja der Radsport, wie wir ihn sehen möchten. Und wie ich eben gesagt habe, ne, alleine wenn die gesagt hätten, ey, das haben wir aus Spaß gemacht, dann hätte ich da schon Freude dran und würde dafür alleine denen schon irgendwie einen Preis verleihen.
Aber sicherlich zum einen für ihn dann auch ein gutes Intervalltraining und zum anderen, ja, auf dieser Abfahrt, also die war wirklich sehr, sehr technisch verwinkelt und auch riskant. Es gab auch einen recht schweren Sturz von Luis Meintjes. Das hat mich so ein bisschen damals an, wie ist der Fahrer noch bei der Utah-Rundfahrt, Tom Squillens erinnert.
Der da geschlittert der dann, ist?
Der total, ja, konfus über die Straße lief dann. Und das war bei Meintjes auch so der Fall. Und da habe ich mir gedacht, na, den soll mal lieber besser einer jetzt irgendwie aufhalten, nicht, dass der sich noch wieder aufs Fahrrad setzt. Aber ja. Schien dann doch nicht so schlimm zu sein, wie es im ersten Moment aussah.
Ja, das ist halt auch mal, das finde ich auch immer das Problem, dass man von außen sowas, also von außen meine ich, wir als Zuschauer das zu beurteilen, wie schlimm ist es wirklich und ist er einfach nur gerade ein bisschen desorientiert, so wie wir es auch wären, wahrscheinlich, wir noch viel, viel schlimmer wären, ne, und was ist da wirklich an Körperlichkeit da dann passiert. Diese Attacke ist dann aber, also es wurden ein paar sozusagen aus den Schuhen gefahren, aber im Grunde genommen hat sich das dann doch wieder alles einigermaßen eingesammelt.
Definitiv, ja, also so grob die Favoriten sind zusammengeblieben, ja, und dann in dieser Schlussrampe drin hat es dann Quintana mit Lopez unter anderem probiert, die beiden waren aber nicht so recht grün, die beiden Kolumbianer, und Simon Yates hat es taktisch sehr, sehr schlau gespielt, der hat zugewartet und die anderen sich erstmal auspowern lassen und hat dann nochmal eins drüber gebuttert und die Etappe gewonnen.
Also ich glaube, ich wiederhole mich an dieser Stelle, er hat, glaube ich, wirklich einfach den Podcast von Lance Armstrong gehört oder wie wir darüber gesprochen haben, noch besser. Der fährt einfach viel, viel cleverer. Ich glaube, der hat aus dem Giro extrem viel gelernt und hat dann echt einen Satz, finde ich, auch so in Bezug auf Taktik, Rennlesen und so weiter getan. Also für mich im Moment durchaus ein Kandidat für den Sieg, der es dann auch verdient hätte in dem Sinne.
Ja, und er profitiert auch so ein bisschen von der Rivalität der Astana und der Movistar-Mannschaft. Also wir haben gesehen, Lopez wollte da mit Quintana überhaupt nicht mitführen und am anderen Tag, dann kommen wir gleich noch dazu, ist dann Carapaz Lopez hinterhergefahren und das Duell hatten wir ja schon mal beim Giro. Also die sind sich da wirklich nicht grün und wenn sich zwei streiten, freut sich bekanntlich der Dritte.
Ja, auf jeden Fall. Und insgesamt an dem Tag war das jetzt auch, warte mal, wo habe ich ihn denn, weiß nicht mehr was, an dem Tag war es ja auch nicht der allerbeste für, wo war er? Ja, doch, nee, Quatsch, dann war das ein anderer Tag. Für Valverde, ne? Der ist die Quatsch, völliger Nonsens. Der war ja dann noch mit Quintana zeitgleich reingekommen. Völliger Nonsens.
Ja, sogar noch vor Quintana 5 Sekunden.
Ja, aber zeitgleich, oder?
Nee, weil wir.
Ah, 7 Sekunden, ja, genau. Das war die Etappe, genau, wo er noch was rausgeholt hat. Stimmt. Gar nichts gesagt. Aber auch da, an dem Tag war es so, dass. Boah, warte mal, ich glaube, bin ich denn bei der richtigen Etappe? Wo haben wir ihn denn? Also, genau, das war Buchmann dann auch wieder mit einer guten Minute. Ich finde, er hält sich da vorne immer so. Er ist nie ganz weg, ne? Aber auch nicht ganz nah dran.
Er hat halt seinen Rhythmus. Also, vor allem diese steilen Betonpisten, Ziegenpfade fast schon, die liegen ihm ja nicht. So mag ja eher die längeren Berge und. Mhm. Ja, hat sich da einigermaßen passabel geschlagen. Am Ende der Etappe, ja, 10. im Klassement und die vor ihm sind ja alle noch in Schlagdistanz.
Ja, und Top 10 traue ich ihm durchaus noch zu, also ohne Probleme. Ja, und Simon Yates hat sich dann zumindest vor Angel Miguel Lopez und Valverde das Trikot gesichert, wenn es auch mit insgesamt auf beide nur 2 Sekunden Vorsprung war. Quatsch, nee, das war das Gesamt. 20 Sekunden auf Valverde, 25 auf Quintana, Lopez 47, Kruiswijk 1,23, um die Top 5 mal zu nennen. Und es bleibt spannend, oder es blieb zu dem Zeitpunkt immer noch spannend, ne? Also das war...
Ja, alles sehr eng beieinander. Die anderen Wertungen vielleicht noch im grünen Trikot, also im punktbesten Trikot, immer noch Valverde vor Sagan. Und dann, ja, aber in der Bergwertung, Thomas de Gendt, der schiebt sich immer weiter an Luis Angel Marte, den Spitzenreiter, heran und macht da immer mehr Terrain gut. Und in der Gesamtwertung, ja klar, das rote Trikot hat an dem Tag gewechselt, weil Jesus Herrada, der wurde halt durch diese Aktion der Bahrain-Mannschaft auch eliminiert. Und dann Simon Yates wieder im roten Trikot. Und in der Teamwertung, ja, Movistar macht da immer mehr von dem Rückstand weg. Also da waren es dann nur noch 6 Minuten 42 auf die Bahrain-Mannschaft.
Schön immer gesagt, ne, wichtige Wertung für sie, aber andererseits, zu dem Zeitpunkt war es ja jetzt hoffentlich noch nicht so, dass man sich darauf konzentriert hat und den Rest aus dem Fokus verloren hat.
Ja, und dann vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Dylan van Baarle, der in diesen Sturz verwickelt war, der auf der, glaube ich, 12. Etappe hinter der Ziellinie passiert war, musste das Rennen an dem Tag aufgeben.
Ach Quatsch, das habe ich nicht mitbekommen, aber oh Gott, ja. Wie unnötig. Also Pech, unnötig, muss nicht sein. Also wäre ich an seiner Stelle ein bisschen angefressen auf die Kommissäre. Aber passiert. Also ob es jetzt ein Zuschauer war oder Kommissär, es ist einfach eine komplett unnötige Situation gewesen. Und das ist das Entscheidende. Aber apropos unnötig, unnötig war bestimmt nicht der Sonntag. Und zwar ein Fest für jeden Radsportfan. Sozusagen übertreibe ich, wenn ich sage, das Alpe d'Huez, der Spanier oder vielleicht eher das Mont Ventoux. Der Mont Ventoux nicht so richtig. Alpe d'Huez auch nicht, aber ein Heiligtum des spanischen Radsports. Das ist, glaube ich, die beste Formulierung.
Ja, ich denke, zusammen mit dem Alto del Angliru sind die Lagos de Covadonga die bekannteste Steigung, wenn man an die Spanien-Rundfahrt denkt. Und ja, ganz, ganz schwere Bergetappe. Vielleicht schon die Königsetappe, 179 Kilometer zwischen Ribera de Arriba und Lagos de Covadonga. Und ja, einmal dritte Kategorie, zweimal erste Kategorie und einmal Kategorie Especial.
Aber auch zwischendurch viele nicht kategorisierten Hügelchen, die unser eins schon in den Beinen wehtun würde.
Genau.
Ja, also
insgesamt ein Festtag. Also, wenn man da mal selbst hinfährt, sollte man schon eine gewisse Form mitbringen, um nicht gleich absteigen zu müssen.
Also die Etappe jetzt gerade würde ich, glaube ich, maximal bis zum zweiten kategorisierten Berg kommen. Dann wäre für mich dann der Zapfenstreich bis zum geht nicht mehr. Dann könnte man mir mobile Sauerstoffzelt geben.
Naja, aber dann wärst du ja immerhin nicht weit vom Meer weg, also dann könntest du dich da an den Strand legen.
Das ist ja ein Trost, super. Danke. Also ich finde es schön, wenn Leute einfach in den unwirtlichsten Situationen und in den schlimmsten was Positives der Sache abgewinnen können. Gut, da hätte ich aber auch nur 100 Kilometer geschafft, obwohl es waren ja auch nur 100, knapp 180. Nur bei den Höhenmetern ist natürlich auch wirklich ein Schlag ins Gesicht eines jeden Sprinters, der an dem Tag gelitten hat. Ja, und ich glaube, an dem Tag haben halt viele an der Startlinie sich gesagt, so, heute geht's um die Wurst.
Ja, also die Etappe
Chorizo.
hat im Prinzip das gehalten, was sie versprochen hat. Also es gab einen Großkampf zwischen den Favoriten. Am aktivsten war die Astana-Mannschaft, die das komplette Dispositiv aufgezogen hat, um alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um Lopez in eine bessere Position zu bringen. Er hat am Ende auch ein bisschen Zeit gut machen können auf den Rest der Favoriten, aber ja, hat so ein bisschen profitiert von der Rivalität, die zwischen Simon Yates und der Movistar-Mannschaft, ich spreche von Valverde und Quintana, ausgebrochen war in dieser Schlusssteigung. Ja, und der eigentliche Profiteur davon war Thibaut Pinot, der ja in so einem stillen Moment rausgefahren ist mit einer Attacke und dann auch nicht mehr eingeholt werden konnte.
Man muss sagen, dieses hat ja schon eine Vorgeschichte, das war, glaube ich, bei Etappe 7, ich sag mal 7 plus minus 2, wo sich ja Quintana und Valverde beschwert hatten, Yates, der alte Hinterradlutscher, der führt nicht mit. Und genauso kam es jetzt auch, dass Yates mal das Blatt umgedreht hat und gesagt, was ist mit euch los?
Ja, also Quintana hat natürlich nicht mitgeführt, als Pinot weg war bei Yates, weil
warum?
Zum einen hat Yates das Leader-Trikot und zum anderen war Valverde ein Stückchen weiter hinter der Gruppe.
Ja, und Pinot war jetzt nicht so weit weg, dass man sagen könnte, den kann man fahren lassen. Ne? Hatte zum, ich glaube, irgendwie sowas, er hatte nach der Etappe 2 Minuten. Also ne, das wäre jetzt nichts, 2:46 vor der Etappe. Und sag mal so, wenn er vielleicht noch ein bisschen früher angegriffen hätte und noch, hätte er noch mehr Zeit rausholen können, wenn nicht dann irgendwann die Gegenattacke oder das Nachführen gekommen wäre, aus Sicht von Valverde und Quintana natürlich absolut legitim, da nicht nachzuführen. Muss man
definitiv,
so sagen.
Definitiv. Und Valverde war immer so ein Stück abgehängt mit Kruiswijk zusammen, vielleicht so 50, 80 Meter, 10, 15 Sekunden, die hinten dran waren. Aber die sind halt immer wieder gekommen, weil das Tempo immer runtergefallen ist bei den anderen vorne, ja, und wie gesagt, also wenn man sich da seitens der Movistar-Mannschaft mit der Astana-Mannschaft ein bisschen besser kurz geschlossen hätte, hätte man den Hebel gegenüber Yates auch noch anders ansetzen können.
Wie war denn das Verhalten so, oder wie schätzt du das untereinander zwischen Quintana und Valverde ein? Also hätte man da zu diesem, also wie soll man das beschreiben? Also es wäre ja jetzt, also hat Quintana wirklich gewartet auf Valverde oder konnte er nicht schneller? Fangen wir mal so an.
Ich glaube beides. Also weil insgesamt würde ich dazu halt sagen, man hätte wesentlich effizienter fahren können im Gesamtbetrachtung dieser Spanien-Rundfahrt bislang seitens der Movistar-Mannschaft, weil man hat meiner Meinung nach unnötig oft Valverde für Quintana irgendwie eingespannt, den arbeiten lassen, aber letzten Endes hat Quintana dann nicht die Leistung aufs Tableau bringen können, die man von ihm erwartet. Und da wäre es vielleicht, stellt sich die Frage, ob man nicht besser dieses Tandem andersrum hätte spielen können, sprich Quintana vielleicht für Valverde hätte arbeiten lassen können oder man hält sich ganz raus.
Ja, ist eine schwierige Sache, vor allen Dingen auch ohne jetzt da groß vorweggreifen zu können. Nach dieser Etappe war ja Valverde immer noch vor Quintana im Gesamtklassement.
Ja, und das ist ja immer die Sache bei diesen Ankünften. Valverde hat natürlich eine enorme Explosivität und diesen Punch, um auf den letzten Metern zum Ziel dann immer noch so eine kleine Lücke rauszufahren. Und dadurch nimmt er halt Quintana immer ein bisschen Zeit ab und holt sich halt auch oft eine Bonifikation.
Ja, der hat immer noch so ein kleines Energiepäckchen in der Nebenniere oder irgendwo hängen, was er dann aktivieren kann. Das ist ganz komisch. Vielleicht hat er noch einen kleinen Motor irgendwo mit dem Akku. Nun ja, wollen wir da keine Gerüchte streuen, bevor bloß nicht wieder. Hatten wir schon mal. Nein, also ich finde es, ich habe ja von Anfang an gesagt, das ist einer, dem ich die Daumen drücke. Ich weiß nicht mehr, wie der zweite war, muss ich nochmal nachhören. Aber ja, er hat dann mit 32 Sekunden Rückstand geholt und auf den Plätzen sozusagen hat sich dann durch dieses Hin und Her hinter Taktieren, am Ende hat keiner wirklich profitiert, würde ich mal behaupten.
Ne? Thibaut Pinot hat den Sprung in die Top 10 geschafft.
Okay, den nehme ich jetzt mal raus. Ne? Also Thibaut Pinot, klar, erstmal Etappensieg und nicht nur irgendeiner, sondern prestigeträchtiger, das muss man ja auch sagen. Also ich glaube, der hätte jetzt den...
Und er ist in diese Phalanx eingedrungen, dieses ganz erlauchten Kreises bei allen drei Grand Tours eine Etappe gewonnen zu haben.
Okay, aber ich glaube nichtsdestotrotz, genau darauf wollte ich hinaus, ne? Also seinen Platz 7 jetzt anstatt Platz 11. Ich glaube, er wäre lieber auf Platz 11 geblieben und hätte Covadonga gewonnen, als dass er gesagt hätte, okay, du kommst jetzt auf Platz 7 vor und dafür hast du nicht Covadonga gewonnen. Also ich glaube, das ist schon für jeden Fahrer auch was ganz, ganz, ganz Besonderes und ich finde, das hat man auch gesehen.
Definitiv, ja, und man muss dazu ja auch sagen, ohne, also viele wissen es wahrscheinlich oder haben es nicht mehr so im Kopf, dass Thibaut Pinot auf dieser Windkante sehr, sehr viel Zeit verloren hat und ansonsten immer noch nach der Etappe ja mindestens im Spiel ums Podium gewesen wäre.
Das stimmt, das war ja relativ zu Beginn. Ja, und
aber ein ganz starkes Rennen an dem Tag ist auch Emanuel Buchmann gefahren, der als Neunter reinkam mit einer Minute 33, war zwar recht früh abgehängt in dem Anstieg zu den Lagos de Covadonga, aber hat sich das scheinbar sehr, sehr gut eingeteilt, wohl auch ordentlich Schützenhilfe von Rafael Majka dann noch bekommen und ja, am Ende 1:33 nur verloren, kam dann noch vor Isagire rein und hat beispielsweise an dem Tag einen Tony Gallopin überholt in der Gesamtwertung.
Aber wie du eben schon sagtest, das sind ja dann eher die Anstiege, die ihm entgegenkommen, als diese kleineren Rampen, sondern diese etwas langgezogeneren Nummern.
Klar, der Dieselmotor braucht etwas länger, um in Schwung zu kommen.
Ja, genau. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Genau, das war die Etappe von Sonntag. Im Gesamtklassement hat sich dadurch ja nicht wirklich was getan. Du hast es gerade schon gesagt, ne? Platz 10, Platz 11 für Pinot. Ansonsten aber auf den Plätzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 nicht wirklich etwas. Und die Abstände waren in den ersten Top 5 noch immer in anderthalb Minuten. Ich muss sagen, ich bin nicht so gut in Zahlen. Also ich bin eigentlich gar nicht so schlecht in Zahlen, aber im Gedächtnis, also Zahlen merken, bin ich nicht wirklich gut. Ich konnte mich spontan jetzt nicht erinnern, wann das letzte Mal nach der 15. Etappe die ersten 5 noch so nah beieinander waren. Du wirst mit Sicherheit jetzt irgendeine Grand Tour aus den letzten 3 Jahren aus dem Hut zaubern. Aber es ist schon...
Naja, ich glaube, beim Giro in diesem Jahr ging es ähnlich eng zu.
Ja? Verdammt.
Also vielleicht nicht ganz so viele Fahrer, die im Bereich von einer Minute noch waren, aber vorne war der Kampf dann doch um den Sieg und ums Podium immer noch recht offen.
Ja, also mir kam es jetzt sehr, sehr, sehr eng vor und sehr, sehr gut. Und ja, das lässt natürlich dann immer ein bisschen Freude und Spannung aufkommen. Und dementsprechend war meiner Meinung nach den Fahrern auch der Ruhetag sehr vergönnt, der am Montag in Santander war. Und heute ging es dann, wir hatten schon drüber gesprochen, dass es für manche Fahrer wahrscheinlich gar nicht so einfach sein wird, aus dem Ruhetag dann die Leistung am Einzelzeitfahren abzurufen. Ich wiederum habe gesagt, die eh nichts mit der Gesamtwertung zu tun haben, sondern die Wasserträger werden sich vielleicht über einen sozusagen Ruhetag 1b freuen. Ja, und der Favorit für dieses Einzelzeitfahren, ich glaube, ich habe die Wettquote gucke ich mir immer gerne mal vorher bei sowas an, aber naja, also ich glaube, mit Ron Dennis hätte man jetzt nicht so viel Geld gemacht.
Definitiv nicht. Also es waren 32 Kilometer recht wellig zwischen Santillana de Mar und Torre la Vega. Torre la Vega ist ja bekannt dadurch, vor allem, dass es der Heimatort von Oscar Freire ist. Und das war zwar kein begnadeter Zeitfahrer, aber einer, der das ist Rohan Dennis. Und ja, man muss sagen, er hat in diesem Jahr schon das lange Zeitfahren beim Giro auch gewonnen, das erste Zeitfahren bei der Vuelta, das zweite Zeitfahren bei der Vuelta und hat sich dadurch in gewisser Weise jetzt auch ja, fast schon in die Favoritenposition für das Zeitfahren in Innsbruck gefahren.
Ja, absolut. Also Toni Martin mit der Form, die ja dieses Jahr irgendwie so hinterherläuft, weiß ich nicht. Ich würde mich ja freuen, aber der Glaube alleine fehlt ein bisschen daran. Ich glaube,
ja, der ist ja jetzt auch erst nach seiner schweren Wirbelverletzung wieder zurückgekommen. Also
ja, glaube ich nicht. Das ist ja gar nicht schlimm, also das ist gar nicht als Kritik gemeint, ne, sondern als reine Feststellung. Simon Geschke auch wieder, der hatte doch schon mal ein gutes Zeitfahren jetzt vor kurzem, ne?
Ja, beim ersten Zeitfahren, also bei diesem Vuelta-Auftakt war er auch irgendwie 8., 9. so in dem Bereich und ja, jetzt
wieder.
Wieder einen rausgehauen.
Also, feine Sache, fein gemacht, Simon. Sehr, sehr schön. Ja, an den vorderen Plätzen, ich glaube, dass, wie soll man sagen, also Valverde, nee, warte mal, ich bin, glaube ich, noch bei der falschen Etappe. Valverde beim Zeitfahren, ich Vollpfosten.
Ja, bei den Favoriten ums Klassement, also da gab es ja auch wieder so zwei Rennen in einem, also das Rennen um den Etappensieg, was Rohan Dennis 50 Sekunden vor seinem Teamkollegen Joey Roskopf und Jonathan Castroviejo gewonnen hat. Und dann, ja, von den Klassementsfahrern der bestplatzierte Steven Kreuzweg, der für mich ein relativ überraschend sehr, sehr gutes Zeitfahren hingelegt hat, war sogar bei der ersten Zwischenzeit vorne. Ja, hinten raus hatte er aber dann gegen Rohan Dennis relativ wenig zuzusetzen. Und ja, für mich eigentlich so der Gewinner des heutigen Tages, auch wenn es am Anfang nicht so aussah, Simon Yates, der dem Valverde sogar, was waren es, 7 Sekunden abgenommen hat. Und am Anfang sah es ja noch andersrum aus, dass Valverde Zeit auf Yates gut macht, aber der hat irgendwann dann den Hebel angesetzt und den Spieß umgedreht.
Ja, und wird dadurch, hat sich jetzt mal abgesehen von den Quintana vielleicht noch, als ja denjenigen, der vor dem Gesamtklassement vor dieser Etappe auf Platz 3 lag, der einen Platz zurückgefallen ist, muss man vielleicht noch erwähnen. Er stand ja jetzt auch im Fokus. War jetzt nicht so sein allerbester Tag, aber mit 2 Minuten 10 zurück und mit, wie viel waren es auf Yates, Simon Yates, ja gut 40 Sekunden. Das ist eigentlich in Ordnung, oder?
Quintana?
Ja.
Also ja, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Hat ein Zeitfahren im Rahmen seiner Möglichkeiten im Prinzip bestritten. Und als er 2016 die Vuelta gewonnen hat, hat er, glaube ich, auch 2 Minuten 15 in dem letzten Zeitfahren auf Froome verloren.
Ja, also ne, klingt blöd, wenn man sagt, geht nicht besser, aber geht halt nicht besser. Ne? Also,
ja klar, wenn du halt nur, weiß ich nicht, 55 Kilo wiegst, dann hast du halt weniger zuzusetzen als jemand, der 65 wiegst.
Mir ist die Vorstellung, dass ich nur wie viel 55 Kilo wiege, sehr, sehr fremd. Ich versuche es mir mal vorzustellen, morgen früh. Aber ich kann nicht versprechen, dass das funktionieren wird. Also, nee, das wird nicht gehen. Ja, aber also auch für ihn, ne, ist Business as usual und besser geht's nicht. Ja, und was, also ich finde, für ein Grand Tour-Zeitfahren hat sich da jetzt nicht besonders viel vermischt sozusagen vorne, was ja einerseits auch gut ist, weil es wird ja auch immer gesagt, naja, so Zeitfahren, wie wenn die das Gesamtklassement so verändern, obwohl es ja auch eine Disziplin ist und bla bla bla. Aber.
Naja, die Überraschung, also bislang ist eigentlich für mich so Enric Mas, der auch heute ein super Zeitfahren gefahren ist und immer noch da ganz vorne rumturnt. Also man hat dem zwar, dem Mallorquiner, schon großes Talent nachgesagt, aber dass er jetzt bei der Vuelta so auftrumpft und ja jetzt Mitte der dritten Woche noch so weit vorne ist, das ist schon sehr überraschend.
Mhm. Wobei, ne, wenn man sich immer so seine Historie anschaut, ne, dieses Jahr schon Vierter bei der Tour de Suisse, immerhin, ne, das, also er scheint ein gutes Jahr einfach auch zu haben, ne, das muss man auch sagen. Also Vierter bei der Tour de Suisse in der Gesamtwertung wird man ja auch nicht so aus Versehen, um es mal so zu sagen.
Ja. Nö, aber es war ja ein Zeitfahren. Nö. Insgesamt ein Zeitfahren, wo alle einigermaßen mit den gleichen Waffen gekämpft haben. Also bei der Tour de France beispielsweise hatten wir dann halt Froome, Thomas und Dumoulin, respektive noch Roglic, 3 oder 4 überragende Zeitfahrer. Und jetzt hatten wir eigentlich keinen so richtigen Zeitfahrspezialisten. Und da hat man halt auch wieder gesehen, wie sich das Niveau zwischen den Bestplatzierten so ein bisschen ausnivelliert, wenn halt nicht mehr alle mit frischen Kräften an den Start gehen. Sprich, wenn man schon am Anfang der dritten Woche steht, dann kommen diese reinen Zeitfahrfähigkeiten halt viel weniger zum Tragen.
Mhm, ja. Und ich glaube auch, dass der Unterschied zwischen den dort angetretenen Zeitfahrern einfach zu den Klassen, also nein, die Unterschiede zwischen den Gesamtklassementfahrer in puncto Zeitfahrqualität einfach deutlich weniger zum Tragen kommen oder weniger ausgeprägt sind. Das ist, glaube ich, die richtigste Formulierung, als es bei der Tour war, ne, wo ein Froome und Thomas vielleicht doch gegenüber einem Quintana und Valverde deutlich ausgeprägter, besser Zeit fahren können. Wir haben heute, wenn ich richtig informiert bin, Dienstag, 11. September. Heute quasi die Zäsur, unsere, ja, leider Gottes, weil wir es zeitlich nicht anders hinkriegen, letzte Sendung während der Vuelta. Das führt dazu, also Konsequenz, dass wir zum einen jetzt vielleicht nochmal die Gesamtwertung zur Zeit zusammenfassen an den einzelnen Trikots und dann einfach mal voraussagen, wie es ausgeht. Das kann ja nicht mehr so schwer sein, es sind ja nicht mehr so viele Etappen. Gesamtklassement, Simon Yates, 33 Sekunden vor Valverde, Steven Kruiswijk, Quintana. Habe ich nicht sogar Steven Kruiswijk gesagt als einer der Mitfavoriten? Ich muss mir die erste, also wir brauchen Transkripte und ich muss mir die erste Folge nochmal anhören, damit ich mich hinterher selber feiern kann. Ja, Kruiswijk vor Quintana, Enric Mas, Miguel Angel Lopez, alles so, das auf Platz 6 in 1 Minute 34 Abstand und ich glaube, es ist sehr, sehr schwer vorauszusagen, wer dann am Ende es werden wird.
Im Prinzip hast du jetzt bei den Abständen noch 6 Fahrer, die die Vuelta noch gewinnen können.
Ja, genau. Also nach Lopez wird es dann mit Pinot mit schon an die 3 Minuten. Da ist dann so eine kleine Zäsur im Sinne von der Abstand macht da so einen Sprung. Ich glaube, also es müsste schon sehr viel Außergewöhnliches passieren, wenn der Gewinner der Vuelta nicht aus diesem Sextett kommt. Insofern, ja, wer wird's denn? Nee, lass uns erstmal vielleicht die Etappen durchsprechen und dann können wir gucken, wer es wird. Ich glaube, diese Chronologie ist die deutlich sinnvollere. Morgen ist eine Etappe von das ist baskisch, gell?
Ja, Getxo nach Balcón de Biscaya. Also der Name sagt es ja schon, es ist sozusagen der Balkon der Biscaya-Küste. Also man ist auf einem hohen Punkt definitiv, nämlich 918 Meter, von wo aus man weit sehen kann. Und ja, wie du es schon gesagt hast, anklingen lassen hast, wir sind morgen im Baskenland unterwegs. Wird sicherlich ein Riesenspektakel in diesem Schlussaufstieg, weil wir wissen ja, dass die Basken extrem Radsport verrückt sind im positiven Sinne. Und es ist eine schwere Etappe, auch wenn die Berge jeweils nur als viermal dritte Kategorie, einmal zweite und einmal erste Kategorie klassiert sind. Aber das sind mächtig steile Rampen und verwinkelte Straßen.
Und in der Summe auch, ja, wie immer, nicht zu unterschätzen. Wird es da schon, also sagen wir mal so, wir haben heute Dienstag, wir haben noch den Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag passiert nichts mehr. Also wir haben im Prinzip noch 4 Renntage. Ne? Also ich bin jetzt, wer bin ich denn jetzt? Ich sag mal, ich bin der 6. Einfach, ne, weil ich dann am meisten zu tun habe. Lopez sitzt jetzt heute Abend da in seinem stillen Kämmerlein und überlegt sich jetzt, wann fange ich an? Also irgendwann muss ich anfangen und je weiter weg ich liege, umso früher fange ich am besten an. Wäre meine Theorie jetzt.
Ja, im Prinzip, also wenn man sieht, dass dann am Donnerstag eine Sprintetappe ansteht, wäre eigentlich morgen die Möglichkeit, vor allem wenn man sich auch mal die anderen beiden Bergetappen dann anguckt.
Ja, lass uns einfach durchgehen. Ja, also Donnerstag Sprintetappe, Freitag dann wieder großes Kino. Endet es auch in Andorra oder geht es über Andorra?
Ja, es geht nach Andorra, also auf 2000 Meter Höhe mit einem, aber im Prinzip so ein, ja, Bergrennen. Also es gibt eine flache Anfahrt und dann einen Schlussanstieg.
Von so rund 17 Kilometern ungefähr, ne?
Genau, und dann halt das ganz, ganz große Spektakel am Sonnabend, diese Etappe, die quer durch Andorra führt, zwar nur, ja, was sind's, 98 Kilometer, aber dafür nur rauf und runter und wirklich kein flacher Meter.
Das wird
worauf
fest.
Ich hinaus wollte, also am Sonntag haben wir natürlich noch das Finale in Madrid, aber das ist ja traditionell den Sprintern reserviert. Worauf ich hinaus wollte, morgen und am Sonnabend wären im Prinzip die beiden Tage, wo man mit einer starken Mannschaft etwas unternehmen könnte und auch mal mit einer, na, etwas eher unkonventionellen Taktik, ja, den ganz großen Coup landen könnte. Sprich, wenn man morgen vielleicht schon an diesem Zweitkategorieberg, der so 122, bei Kilometer 122 erreicht wird, da was probiert und vorne Leute hat, dann, ja, mit dem Kapitän was probiert, dann könnte man vielleicht schon mit einem gewissen Vorsprung in den Schlussanstieg gehen. Aber ist natürlich die Theorie.
Sind die Klassementfahrer, da lässt doch jetzt keiner mehr den anderen fahren. Also, und da wird auch keiner mehr, also weißt du, wenn jetzt, bleiben wir bei Lopez einfach, ne, weil ja der mit Astana jetzt eine Mannschaft hat, die ja auch taktische Finesse hat, die durchaus, der man so eine Aktion zutrauen würde, ne, also ich traue jetzt das einem Astana-Team mit ihrer Truppe vielleicht noch eher zu in so einer Situation als dem Quickstep-Team zum Beispiel, ohne die jetzt schmälern zu wollen, die haben auch ihre Qualitäten, aber nicht auf dem Bereich, würde ich behaupten. Es lässt ja keiner mehr den Lopez fahren. Also, und dann
nee,
kann
das
ja
definitiv
noch,
nicht, aber
du meinst, dass
wie
es
gesagt,
zu der Situation kommt, dass jetzt ein Yates sagt, nee, dass Valverde und Quintana sich an Yates dranhängen und sagen, fahr du, uns doch egal. Wird es dazu kommen?
Nee, auch hier gilt wieder das Grundprinzip des Radsports. Um einen Leader anzugreifen, musst du ihn isolieren. Und die Möglichkeit gäbe es aber, denke ich, morgen. Also wenn du die Etappe dementsprechend hart ausfährst, schon im Vorfeld, und ich beispielsweise die Movistar-Mannschaft bin, dann kann ich natürlich, ja, mal, und die haben ja zwei Karten, die sie spielen können, Valverde oder Quintana. Und wenn die jetzt beispielsweise an diesem Zweitkategorieberg schon Simon Yates isolieren würden, dann könnten sie natürlich versuchen, in der nächsten Steigung mit Valverde einen Ballon steigen zu lassen.
War in der Hinsicht der Ruhetag und das Zeitfahren, wo sich die Scott-Leute ein bisschen mehr ausruhen konnten, vielleicht ein kleiner Vorteil für die?
Ja, aber auch für die anderen, weil die,
stimmt, ja, die, dumme Frage.
Die mussten ja jetzt die Helfer nicht voll an den Anschlag schicken. Also von daher herrscht auch da im Prinzip Waffengleichheit. Aber ich denke, die Movistar die Movistar-Mannschaft hat schon die Mittel, um ja das Rennen verrückt zu machen.
Naja, also ich würde, wenn ich nochmal, wenn ich jetzt Lopez hier im Hotelzimmer bin, ne, ich würde auch sagen, also okay, ich beteilige mich gerne an etwas, aber die Verantwortung, wenn es eine Verantwortung gäbe, zum Verteidigen liegt klar bei Yates, ne? Aber Valverde und Quintana sind in so einer exponierten Position, dass ich jetzt als Lopez eigentlich nicht in der Lage bin, nicht in der Verpflichtung bin, hier als Erster den Federhandschuh zu werfen und die dann noch gegebenenfalls eine Attacke derer vorzubereiten. Ne? Also ich finde schon, dass die Movies da jetzt auch so ein bisschen in der Bringschuld sind. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass sie jetzt am Anfang jetzt beschimpft ist über hart, aber ne, die Nase gezeigt haben und dann selber nicht mitgemacht haben und jetzt müssen sie auch mal abliefern, finde ich.
Ja, aber morgen gibt es ja auch nicht nur die Möglichkeit, in den Aufstiegen, sondern auch in den Abfahrten anzugreifen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die du mit einer Mannschaft gut durchziehen kannst und wo es dann halt auf die individuellen Abfahrqualitäten des einzelnen Fahrers auch ankommt. Also es erinnert mich jetzt momentan diese Konstellation so ein bisschen an die Tour de France 2015, als Movistar auch, ja, Valverde und Quintana auf Podiumskurs hatte, aber man einfach viel zu lange gezögert hat, um mit Quintana ins Risiko zu gehen, weil man hat dann ja gesehen auf dieser Alpe d'Huez-Etappe, dass Froome durchaus schlagbar gewesen wäre.
Ja, ja. Und damals haben sie es verbockt und ich habe irgendwie das Gefühl, so sehr ich mich freuen würde, also ich finde ja, Yates hat es verdient, so wie er fährt und wie das Team arbeitet und so weiter. Mehr noch würde es, und ich würde mich auch für ihn freuen, also würde ich sagen, alles klar, ist in Ordnung. In Valverde wäre es natürlich noch schöner, also würde ich ihm am Ende seiner Karriere oder auf der Zielgeraden, nennen wir es lieber so, der Karriere nochmal gönnen, aber ich habe irgendwie immer noch die Befürchtung, dass die sich einen taktischen Lapsus leisten werden, der so herausragend und epochal ist, dass das nach hinten losgeht.
Ja, man muss ja auch sehen, also es ging jetzt zwischen den Favoriten an jedem Tag im Prinzip so ein bisschen hin und her. Jeder hat mal so ein bisschen federn lassen und kann man jetzt gespannt sein, wer am Ende der dritten Woche da noch die größten Reserven hat. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass eventuell jetzt Quintana dann vielleicht doch noch ein bisschen aufdrehen könnte, weil über drei Wochen gesehen sehe ich ihn eigentlich schon als den besseren Bergfahrer wie Valverde und gerade morgen dieser Schlussanstieg, das sind 7,2 Kilometer mit 9,8% im Durchschnitt, ist jetzt dann doch fürs Basken dann schon eine längere Steigung und da kann ich mir schon vorstellen, ja, dass da auch ordentlich Abstände gemacht werden.
Das stimmt. Allerdings, ne, also Quintana bei der Tour, da hat man auch immer gedacht, der kommt noch irgendwann und das Einzige, was noch kam, ist die Ausreden oder die Entschuldigungen oder die Erklärungen. Mehr kam da nicht, ne? Das muss man auch vielleicht so.
Naja, er hat immerhin dann noch souveräne Bergetappe gewonnen, danach war er gestürzt.
Ja, trotzdem. Also, trotzdem.
Ja, und dann am Sonnabend sollte dann auf dieser Andorra-Etappe.
Warte. Haben wir nicht eine Etappe? Also klar, den Sprint können wir jetzt überspringen, den Donnerstag, Freitag, was ist denn mit Freitag? Also ist der so unwichtig? Ich bin gar nicht, also.
Nee, aber ich glaube nicht, dass am Freitag an diesem solitären Anstieg nach Andorra, nach Tolandia, so jetzt die Riesenabstände rausgefahren werden, weil es 17 Kilometer.
Warte es
mit
ab.
Mit 6,5% zwar, aber ja, erinnert mich irgendwie auch so ein bisschen an das Giro-Finale in diesem Jahr. Kannst du dich vielleicht erinnern? Wir hatten als vorletzte schwere Bergetappe die Ankunft im Prato Nevoso gewonnen von Maximilian Schachmann. Aber damals war es ja schon so, als Tom Dumoulin da losgebrettert ist, hat Simon Yates 30 Sekunden auf diesen letzten 2 Kilometern verloren. Da hat es das schon so ein bisschen anklingen lassen. Ja, hat so ein bisschen seinen Einbruch am nächsten Tag angekündigt. Und dann hatten wir halt noch diese monsterschwere Etappe über den Finestre. Und ähnlich ist es jetzt bei der Vuelta auch.
Ich kündige hiermit an, das habe ich heute Morgen im Kaffeesatz gelesen, dass wir am Samstag von den Top 6, die wir jetzt haben, ist einer komplett rausgefallen. Ich weiß nicht wer, aber das hat heute Morgen im Kaffeesatz stand, Samstag nur noch 5. Habe ich erst überlegt, was heißt das, ne? Samstagabend bei unserer Einweihungsparty nur 5 Bier trinken? Oder jetzt, aber jetzt wird es ganz eindeutig, irgendwas passiert am Freitag. Einer fällt raus. Ich weiß nicht wer, aber wir werden nicht mehr die gleichen 6 Favoriten nennen. Das ist, ich kann nichts dafür, dass ich diese hellseherischen Fähigkeiten in der Hinsicht habe.
Ja, aber eins kann man ja sagen, sollte jetzt vor dieser schweren Samstagsetappe immer noch die Abstände so gering sein, kann es auch gut sein, dass jemand früh angreift und dann das Ganze nochmal auf den Kopf stellt. Also, weil da kannst du viel Zeit gut machen nochmal.
Ja. Ja, und Samstag dann. Da kann alles passieren. Das ist so ein Tag, da kann alles passieren und nix. Aber wenn, ne, ist es der letzte Tag, wenn man nicht da all in geht, wann sonst? Das muss man ja auch so sagen.
Ja, aber ganz interessant auch, es ist im Prinzip ein Heimspiel für die Mitchelton-Mannschaft, weil Simon Yates und auch viele Teammitglieder der Mitchelton-Mannschaft leben in Andorra und kennen diese Gegend bestens.
Ah, okay. Das spricht dann natürlich auch wieder dafür. Also ich bin gespannt. Also das ist klar. Also ich finde den Parcours im Sinne der letzten Etappen sehr, sehr schön ausgewählt und die einzelnen Etappen oder Profile sehr schön gemacht. Ich bin wirklich, wirklich freudig erregt bezüglich dieses Finales. Und ja, den Sonntag, mein Gott, Schaulaufen. Da braucht man eigentlich nicht viele Worte drüber verlieren. Die Sprinter, die noch durchgekommen sind, können dann da es nochmal versuchen. Ich hatte ja eben gesagt, ne, wir haben Samstag eine kleine Einweihungsparty und auf welchen Fahrer werde ich deiner Meinung nach ein Glas heben?
Wer dann vorne ist?
Ja, genau. Und wieder, ne, wie beim letzten Mal, Sieger der Herzen und Sieger, also ne, es reduziert sich jetzt und der du glaubst, der es sein wird.
Nach dem bisherigen Rennverlauf oder generell nach dieser Saison ist eigentlich mein Sieger der Herzen Thibaut Pinot, dem ich es wirklich mal gönnen würde, eine Grand Tour zu gewinnen. Aber realistisch gesehen, glaube ich, scheitert es daran, dass es Movistar gegen Yates vergeigt.
Mhm. Okay. Ja, und er hat einfach den mit 2 Minuten, fast 3 Minuten Abstand, da muss er schon richtig einen raushauen. Und wer ist derjenige, auf den du deine 10 Euro bei BetMN setzen würdest, wenn du es müsstest?
Ja, wie gesagt, Yates?
Okay. Naja, es hätte ja sein können, ne, dass du sagst, okay, Valverde und Quintana vergeigen es gegen Yates, aber es passiert trotzdem was. Das irgendwie. So, mein Sieger der Herzen, bleibe ich jetzt dabei, unter den Top 6 würde ich mich am meisten freuen, Valverde zu sehen. Und ich weiß nicht, warum. Ich glaube auch, dass es Simon Yates wird, aber wenn es nicht Simon Yates wird, bin ich irgendwie, warum auch immer, sehr sicher, dass wir immer noch die Wespe im Auge behalten müssen. Steven Kruiswijk. Irgendwie habe ich so den Eindruck, dass der immer besser wird, immer mehr auftritt. Ich gucke mal gerade so im Verlauf. Ne, der hat angefangen 28, der hat sich immer so zurückgehalten, ne, war bei der Etappe. Der hat sich immer so ein bisschen langsam nach vorne geschlichen. Vielleicht gehört er einfach zu denen, die ihren Schwerpunkt eindeutig am Ende hingelegt haben. Und mein Geheimfavorit ist Steven Kruiswijk. Okay, ist Dritter jetzt im Moment. So geheim ist es jetzt auch nicht. Ehrlich.
Ja, was natürlich ein Geheimfavorit, also was überhaupt der Tipp wäre, wenn Enric Mas das gewinnt. Das wäre also wirklich eine Sensation.
Das wäre schön. Das würde mich auch freuen. Entschuldigung, bitte das gehen. Ja, es ist spät für den armen alten Mann. Ja, also damit haben wir eigentlich alles so älter, so abhakmäßig durch, ne? Wie es wird. Könnt ihr jetzt nachhören? Ich versuche mir das mal zu merken. Also Kruiswijk, Yates, Valverde, habe ich gesagt. Was jetzt 3 von 6 ist, das auch nicht wirklich ein Geheimtipp ist dann. Aber nun ja, du sagst Pinot und Yates.
Mhm.
Gut. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich unfassbar auf die Sendung nach der Vuelta und dann zu gucken, wie ist es denn wirklich geworden. Aber bevor wir über das Ende der Vuelta sprechen, gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die auch besprochen werden müssen. Wir hatten relativ ausführlich schon über die Großbritannien-Rundfahrt gesprochen und ja, da müssen wir jetzt auch mal den Sack zumachen sozusagen, damit wir es nicht vergessen, wie es da ausgegangen ist. Etappe 6, 7 und 8 gab es dort. Und du hast reingeschrieben in unser Dokument, weil ich habe nichts gesehen, sage ich dir ganz ehrlich. Wout Poels, nicht die nette Art von ihm, wie er die 6. Etappe gewonnen hat, von Barrow and Furness zum Windrider Pass.
Ja, es war eine Bergankunft mit einem relativ kurzen Anstieg zum Schluss.
Was man in England so Berge nennt.
Ja, aber diese sind schon ordentlich steile Rampen. Also da sind schon die Fetzen geflogen unter den Favoriten. Und im Prinzip war es so, dass Alaphilippe mit Yukasi rausgefahren war. Wout Poels konnte kurz vor dem Ziel diese Lücke noch überbrücken, ist wieder reingefahren, hat aber gar niemals einen Meter im Wind gefahren und die beiden dann stehen lassen und die Etappe gewonnen.
So macht sich das Team Sky immer wieder Freunde und schafft Freude und macht sich Freunde überall, wo sie fahren. Ach, es ist doch so traurig. Naja, er hat gewonnen und das ist dem Team Sky wahrscheinlich wichtiger, als wie er gewonnen hat. Zumindest hat er es nicht geschafft, das Gesamtklassement sich damit zu holen, weil das ist...
Das hat sich an dem Tag Alaphilippe von Roglic geholt.
Von Roglic? Bist du sicher? Mhm. War nicht Cameron Meyer?
Nein, Roglic war der Leader.
Ah, ja, ja, ja.
Der konnte dann irgendwann in der Steigung nicht mehr mit Alaphilippe mitfahren.
Ja, ich habe hier eine völlig falsche Grafik gehabt. Stimmt, hatten wir ja noch extra darüber gesprochen, dass ich ihn ja zum Geheimfavoriten bei der WM ernannt habe zuletzt. Ja,
ja und starker Auftritt an dem Tag auch in so einer Steigung von Jascha Süterlin, 10. Platz. Also, das ist schon beachtenswert.
Ja, und auch wieder dahinter er sich gelassen hat. Ne? Da waren ja auch ein paar Fahrer, die durchaus am Berg nicht die aller langsamsten sind. Allein, wenn ich die Movies sehe, ne? Also Maike Neve, Rojas, Fernandez. Also für die ist das wahrscheinlich nicht ihr Saisonhöhepunkt gerade, aber nichtsdestotrotz direkt hinter Bob Jungels reinkommen, muss man auch erstmal schaffen. Hut ab, Jascha. Und kommen wir zur Etappe Nummer 7, die dann ging von West Bridgford nach Mansfield. Und das war dann so eine mehr oder minder, also vorher hätte man wahrscheinlich gesagt, das wird eine Sprintetappe, alleine weil sie auch, also zumindest auf dem Papier hätte ich nicht gedacht, dass es dann dazu kommt, weil sie erschien, ich glaube, sie erscheint auf dem Papier, wenn man nicht ganz genau guckt, einfacher, als es dann wirklich war.
Ja, also das Finale war schon extrem wellig mit so ganz vielen kleinen, giftigen Anstiegen oder Wellen, besser gesagt. Und es war eine große Ausreißergruppe weggefahren, die dann nochmals dezimiert wurde von Stannard und Nils Pollitt. Und ja, am Ende war es dann letzten Endes so, dass Nils Pollitt irgendwann mit Stannard dann auch nicht mehr mitfahren konnte und der sich die Etappe geholt hat.
Aber insbesondere, weil Pollitt war ja auch am Anfang der, der Tour of Britain gestürzt. Ne? Und da sieht man auch, ich finde immer das sehr, sehr krass, wenn ein Fahrer stürzt und jetzt auch nicht, also er hat sich jetzt nichts Schlimmes gebrochen, aber das sah schon auch nicht so aus, als wenn man das mal einfach so wegsteckt. Und dann ein paar Tage später bei so einer Ausreißernummer mitzumachen und dann auch Ian Stannard, das ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, nur sich von ihm oder nur sich ihm geschlagen geben zu müssen, muss man auch mal sagen. Schön gemacht. Und also war Ian Stannard, ich glaube, ich habe ihn jetzt mit jemandem komplett anders verwechselt. Aber auch, ja.
Stannard ist halt auch so ein brutales Tretviech. Also, wenn du mit dem unterwegs bist, dann darfst du ihm wirklich keinen Meter Vorsprung geben oder ihn nicht mal aus dem Windschatten weglassen. Dann hast du sofort verloren.
Der kann Tretboot fahren und Wasserski damit gleichzeitig machen. Also hinten jemand dran. Nils Pollitt, Glückwunsch, hat auch dann in der Gesamtwertung, also spielte er ja keine Rolle mehr aufgrund des Sturzes, glaube ich, ne? Also das war, hat er jetzt nicht groß profitiert und insgesamt in der Gesamtwertung hat sich da auf den ersten 25 Plätzen überhaupt nichts getan und dann kam es sozusagen zu der letzten Etappe, die dann im Sprint, glaube ich, endete, ne? Das war, sag mal, wo war das denn? Ich sehe hier gar nicht.
In London. London?
Ach so, das war in London, das ist so ein kriterienhaftes Ding, ne?
Ja.
Ja, da passiert dann halt auch nichts mehr, ne? Caleb Ewan hat mal wieder was gewonnen. Das war doch der zum Team Lotto geht, ne? Richtig?
Genau,
ja. Ja, da wird man sich da gefreut haben, dass er das nicht nur Greipel-Sache nochmal gewinnt. Und ja, in der Gesamtwertung damit dann auch nichts mehr. Also Alaphilippe hat den Sack zugemacht für Wout Poels und Primož Roglič. Ich denke, insgesamt ein Podium, womit man sowohl bei den Teams als auch in England leben kann.
Definitiv, ja. Und Jascha Sütterlin am Ende dann auf Platz 6 mit 58 Sekunden Rückstand.
Ja, schön gemacht, schön gemacht, schön gemacht. Und ja, also schöne Bilder. Ich habe nur ein bisschen ganz am Rande was gesehen, ne? Aber das, was man gesehen hat, schöne Bilder. Und ich finde ja englische Kommentatoren nicht immer, also aber oftmals auch wirklich unterhaltend. Hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, bei den Eurosport-Kommentatoren, die ich mir auch diesmal am Freitag eine Zeit lang zwischendurch mal angehört habe, als der Stream sozusagen schon on war und der Fernseher noch nicht. Ja, haben wir noch ein paar andere Rennen, so Kleinvieh, was auch Mist macht. Ich nenne es jetzt einfach mal diverse Rennen, die sich so um die Welt herum tummeln.
Ja, die Überseerennen haben wir ja jetzt noch.
So, Überseerennen. Das ist, was ich in meinem fiebrigen Kopf nicht gefunden habe. Helfen wir auf die Sprünge. Quebec und Australien sind Australien sind beide in Kanada. Das hat schon Fußballercharakter. Quebec und Montreal. Also, wir fliegen so gedanklich nach Kanada, wo es diese Eintagesrennen gibt.
Mhm. Also die sind ja jetzt auch schon mehr oder weniger traditionell im World Tour Kalender verankert, diese beiden großen Preise, zum einen der von Quebec und der andere von Montreal. Ja, dann hatten wir am Freitag, meine ich, zuerst den Grand Prix von Quebec, also finde ich vom Profil her etwas einfacher noch als das Montreal-Rennen und ja, also es geht da auf so einem Rundkurs immer so ein, zwei scharfe Steigungen hoch durch Quebec und lange Zeit, ja, sehr erfreulich sah es so aus, als könnte Peter Kenyek vom Team Bora Hansgrohe dieses Rennen vielleicht auf dem ersten Platz beenden, aber ja, letzten Endes hat es für ihn dann doch in der letzten Runde nicht ganz gereicht, sodass ein Sprint aus einer kleineren Gruppe gab, den Michael Matthews für sich entscheiden konnte.
Der ist doch auch mal für Sky gefahren, oder? Erinnere ich das falsch?
Peter Kenyek, ja, das ist ja jetzt ein Neuzugang von Bora Hansgrohe, aber der war, glaube ich, krank lange Zeit in dieser Saison und deshalb hat man von dem noch sehr wenig gesehen.
Ja, yeah, ich habe den noch irgendwie so, verbinde ich den gedanklich mit dem Team Sky. Deswegen habe ich den vielleicht noch nicht so ganz in Gedanken mit dem Team Bora assoziiert. Und ja, ich würde da gerne mal sein, so, also weil ich finde diese Idee dieser Rundstrecken, dieser innerstädtischen Rundstreckenrennen, hat auch irgendwie was, ne? Ob man das jetzt irgendwie so, also ich finde es für die Fahrer natürlich auch mental ziemlich anstrengend, ne? Also wie viele Runden waren das jetzt zum Beispiel auch in Montreal dann? Ich weiß mal so 12, 14 irgendwie um den Dreh rum, ne? Und dann fünf Stunden auf so einem Kurs zu fahren. Wer es noch nicht gehört hat, vielleicht auch gestern unser Velo-Snack mit dem Christian, der da über diese 25 Kilometer bei Rad am Ring gesprochen hat. 14 Runden, die dann irgendwann auch ein bisschen müde im Kopf machen. Das muss man ja auch erstmal können, finde ich. Ne? Das ist ja auch eine besondere, ich will nicht sagen Leistung, aber ein Talent, das drauf zu haben.
Ja, aber gut, da kann man dann jetzt wieder drüber streiten. Also ob dann wirklich so Quebec und Montreal so von dem Gelände außenrum so super schön sind, aber ja.
Du, dafür kenne ich die Städte nicht, ne? Also ich verbinde mit Kanada immer sehr schön und
ich persönlich kenne sie auch nicht, kann das nur von dem beurteilen, was ich im Fernsehen sehe. Und da gibt es beispielsweise jetzt in Montreal gab es einen Anstieg, der war nach einer Klinik benannt.
Schwarzwaldklinik. Sprint.
So in der Art, ja.
Ja, aber ne, das möchte, also zum Glück haben jetzt die deutschen Medien nicht mitbekommen, ne? Sonst hätte es noch Anstieg nach Apotheke benannt. Das gibt es doch nur im Radsport. Lach, lach. Ja, aber mein Gott, also, ja, warum nicht? Ja, also vielleicht hat das auch nicht die Tradition da oder obwohl. Also wie lange gibt es den in Montreal? Jetzt sehe ich gerade das 9. Mal. Ich finde es ja schön, dass sie diese Doppelrennen da machen. Ich finde es nur für die Fahrer auch anstrengend, ne? Weil die Zeitverschiebung ist ja jetzt auch nicht irgendwie nur so ein bisschen was. Und dann für diese Rennen darüber zu fahren, muss ich schon sagen, das muss man auch mögen.
Ja, schon, aber es gibt ja mit Sicherheit auch einen gewissen Anreiz, da an den Start zu gehen.
Klar, ne, und wenn es das Team dir sagt, dann machst du es auch. Übrigens habe ich letztens angefangen zu lesen, auch an dem Freitag, die Biografie oder das Buch von Charles Vigilius. Vigilius, richtig ausgesprochen, glaube ich.
Vigilius.
Vigilius, ja. Aber er ist auch Engländer.
Und Finne.
Ja, der Vater ist Finne, die Mutter ist Engländerin. Und deswegen, du meinst, da spricht man Finnisch aus, den Nachnamen, Vigilius. Okay, habe ich gelernt, Charles Vigilius, bin jetzt so erstmal seit 60, aber was ich bisher gelesen habe, hat mir wirklich gefallen. Also ich werde es am Ende vielleicht nochmal hier so in der Sendung besprechen, wenn ich es komplett durch habe. Das scheint mir angebracht zu sein. Punkt, sollen wir einen eigenen Punkt draus machen? Transfers, ja, doch, machen wir einen Punkt draus. Ach nee, wir haben gar nicht das Ergebnis jetzt vom Montreal gesagt, wenn wir uns so verplaudert haben. Michael Matthews vom Team Sunweb hat sich da geholt im Sprint vor Colbrelli und Van Avermaet und ja, dann den üblichen Verdächtigen dahinter. Mehr gibt es da auch, glaube ich, gar nicht zu sagen, oder? Was meinst du?
Ja, auch der übliche Kampf zwischen Ausreißern, die da noch wegfahren, zum Schluss eine Gruppe, unter anderem mit Tim Wellens, die dann aber wieder gestellt werden konnte. Und ja, Bahrain hatte das eigentlich im Prinzip perfekt angefahren für Colbrelli. Nur, ja, Michael Matthews war halt an dem Tag auch nicht zu schlagen.
Da hat er manchmal so Tage, da kann man nichts gegen machen.
Und eins haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, sind wir wieder dabei. Also hier gab es dann auch eine kanadische Nationalmannschaft übrigens, die am Start war.
Ah, okay. Wir machen nochmal einen Sprung zurück zum Giro, weil ich habe selber nicht gesehen, habe aber eine Vermutung. Wir haben einen Hörerkommentar bekommen zur letzten Folge. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Boxen beim Giro? Nee, Boxen bei der Tour de France, Ringen, nee, umgekehrt Ringen, ach, warte, jetzt suche ich ihn. Und zwar ging es darum, gab es da auch Gewalt bei der Vuelta? Hast du da was mitbekommen?
Gewalt?
Ja, im Sinne von, also der Kommentar, ich lese ihn mal wortwörtlich vor, und ich habe da einfach daraus geschlossen, zu den spannenden Vueltas zu sagen, Tour ist wie Wrestling, Vuelta wie Boxen, auch was das Verhalten der Fans am Berg angeht.
Was war jetzt das Boxen?
Zu der spannenden Vuelta zu sagen, Tour, Grüße vom Klaus, Tour ist wie Wrestling, Vuelta wie Boxen, auch was das Verhalten der Fans am Berg angeht. Ah, ich glaube, jetzt verstehe ich es erst. Dem Thomas am 10. alles Gute zum Geburtstag, möchte ich an dieser Stelle dann auch, ne? Ich glaube, es geht dann eher um die Show und dass alles nur Show ist, während die Vuelta ein ehrlicher Sport ist. Ich glaube, so war das zu verstehen.
Ach so, ja, also sieht man ja auch, dass da sozusagen das fast schon eine andere Sportart ist.
Ja, ich dachte nämlich, als ich das gelesen habe, war mir auch aufgefallen bei irgendeiner Etappe, ich weiß nicht mehr welche, dass die Gallia Seville da auch wieder stand, ne, am Anstieg, so in, ich sag mal, grob 10 Meter Abstand, immer einer, was ich wirklich, wirklich, in Spanien ist es vielleicht gar nicht so sehr nötig, wie es in Frankreich wäre, aber eine gute Sache finde, dass da die Sportler
ernst. Ja, also die sind da wirklich auf Zack. Also, na gut, manchmal geht das auch schief. Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass ein Polizist einen Fan vor ein Motorrad geworfen hat. Das soll ja auch nicht sein.
Nee, das natürlich nicht. Ich glaube auch, also mir hat mir irgendjemand erzählt, als ich relativ jung war, Anfang der Teenagerzeit, hat mir ein Spanier in Spanien gesagt im Urlaub, wenn die Polizei kommt, ist nicht schlimm. Ja, da ist es überhaupt nicht. Aber wenn die Guardia Civil ist, Schnauze halten. Seitdem habe ich immer Guardia Civil. Transfers ist diesmal ein bisschen kürzer, aber dafür eigentlich kann man sagen hochkarätiger. Und ja, Gerard Thomas hat verlängert bei Team Sky. Dumm, 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 dumm.
Ja, also wir haben ja jetzt lange darüber spekuliert und ja, getüftelt, was jetzt der Tour de France-Sieger in Zukunft machen wird. Ja, und er wird jetzt bei der Sky-Mannschaft bleiben, hat da, glaube ich, um 3 Jahre verlängert und ja, ist, denke ich, auch eine logische Entscheidung für ihn, weil, ja gut, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, dann ist das vielleicht so vor allem dem geschuldet, dass er einfach da die besten Ressourcen auch hat bei dem Team, weil wenn du jetzt als, ja, beispielsweise Superstar im Fußball 4-mal hintereinander die Champions League mit einer Mannschaft gewinnst, dann wechselst du ja jetzt auch nicht zu einem tiefer klassischeren Team, um es nochmal zu bringen. Ja.
Ja. Ja, und ich habe dir einmal so ein Interview-Schnipsel, was ich irgendwo an mir vorbeiflog, ich glaube geteilt von Wahoo, wo er in so einer relativ kleinen Runde interviewt wurde und dazu gefragt hat, ich meine, klar, wenn Froome rechts neben ihm sitzt und wer saß da links neben ihm, helf mir auf die Sprünge, einer von den Teammanagern, hier der Große. Also nicht körperlich, sondern wichtig.
Brailsford.
Ja, genau. Ne, wenn die neben einem sitzen, so spricht man vielleicht nicht so offen, wie man es hinter vorgehaltener Hand im Vertrauen machen würde. Aber ich glaube, Thomas hat da wirklich sehr ehrlich wirkend gesagt, dass das für ihn wie seine Familie ist und dass ihm die besten Möglichkeiten gegeben werden und dass alles andere dann ja für ihn auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Harakiri oder unnötiges Risiko wäre, aber eigentlich trifft es das ja schon. Ne? Und Froome hat da sehr lustig.
Von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich. Also welche brauchen da halt ihr vertrautes Umfeld, um erfolgreich zu sein, und bei manchen, die brauchen ständig einen Tapetenwechsel.
Ja. Ne, also so ein Ulrich zum Beispiel damals, ne, dem hätte, glaube ich, mal irgendwie einen Tapetenwechsel früh genug zu einem anderen ausländischen Team mit der da eingeforderten Selbstständigkeit und so weiter ganz gut getan. Ne? Oder Sütterlin, der es jetzt macht, Max Schachmann, das sind ja alles Jungs, die sich so anders machen. Und ich glaube, oder Simon Geschke ist auch, ne? Und ich glaube, in dem Interview war auch so ganz flapsig, wo ich auch dachte, also entweder die Schauspieler jetzt wirklich gut, Froome gefragt, und er meinte auch so, ja, ich wollte ihm den Weggang schmackhaft machen, ne? Aber hat irgendwie nicht geklappt. Also ich bin
ja. Ja, wie wir es beim letzten Mal schon gesagt haben, also auf dieser Liste, die sich wahrscheinlich Geraint Thomas auf seinem Schreibtisch gemacht hat.
Hast du das Video gesehen?
Ja.
Der spricht ja genau von dieser Liste, die du dir auch, die du ja genau erwähnt hast, ne? Auch wieder, ich glaube, die hören uns zu. Nicht, aber ne? Ja, ich habe hier eine Liste gemacht, da stand da, fand ich sehr, sehr lustig, als ich das gesehen habe. Musste ich irgendwie morgens um 5 schon an nicht denken.
Ja, aber dadurch bleibt uns ja natürlich viel Spannung fürs nächste Jahr erhalten, weil Geraint Thomas wird man dann ja sehen, zu welcher Grand Tour er dann geschickt wird, oder ob man wieder beide zur Tour de France schickt und wie man das dann in Sachen Sky handeln wird. Wobei ich mir bei Thomas auch so ein bisschen vorstellen kann, ja, also ist jetzt vielleicht ein bisschen schräger Vergleich, aber dass er da ähnlich wie Andreas Klöden veranlagt ist. Also der steht dann nicht so super gern vielleicht im Rampenlicht und fährt gerne ohne großen Druck.
Ja, und wenn dann am Ende für ihn auch das Entscheidende ist, dass jemand aus seinem Team gewinnt, dann ist das ja auch okay. Ne? Also vielleicht ist er gar nicht so derjenige, vielleicht ist es für ihn gar nicht wichtig, wer gewinnt, sondern dass das Team gewinnt. Ne? Es gibt ja Teamplayer.
Na klar, also wäre es jetzt Bernard Hinault gewesen, der hätte Froome aus dem Team geschmissen. Also der hätte ja keinen neben sich geduldet.
Ja,
also Geraint Thomas ganz anders veranlagt.
Ja, und das habe ich nämlich letztens in irgendeiner Studie gelesen, dass Gesellschaften, die, wie soll man sagen, auf Ausgleich und nicht der Stärkste gewinnt, sondern dass man eine systemische Herangehensweise oder, ach, mir fällt das Wort nicht ein, Team und so weiter, ne, dass die Gesellschaften insgesamt überlebensfähiger sind als die Wegbeißer. Insofern, vielleicht machen sie in der Hinsicht auch was Richtiges. Also, Thomas, alles Gute, viel Spaß. Ich freue mich ein bisschen für ihn und sind wir mal sehr gespannt, wie das dann weitergeht im kommenden Jahr. Es ist Sprengstoff. Könnte. In anderen Teams könnte es Sprengstoff geben, wie es da aussieht. Man weiß es nicht genau. Letzter Punkt ist dann Sonstiges, was dann auch so ein bisschen schon oder einer der wichtigsten Punkte ist wahrscheinlich oder möglicherweise die WM. Und da wurde jetzt gerüchtet, das habe ich gar nicht mitbekommen und hat mich sehr gewundert, dass die WM 2020 in der Schweiz stattfinden soll. Ich weiß es ja nur von anderen Sportereignissen, wie jetzt zum Beispiel Fußball-Weltmeisterschaft, Olympiade etc., dass man da schon so ein bisschen versucht, die Kontinente gleich zu behandeln, gerecht zu behandeln, eine Rundreise macht und so weiter. Ne? Also Olympischen Spiele waren die letzten Sommerspiele.
2016 in Rio.
Genau, Rio. Und die nächsten sind dann halt in
Tokio
in Asien. Weiß man schon danach, wo die sind eigentlich? 2016, 20?
24?
Mhm.
Boah, das habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm.
Nö, ist ja noch ein bisschen, können wir noch recherchieren bis dahin. Ne, aber da versucht man ja so ein bisschen dann die einzelnen Kontinente zu bedienen oder das Ganze, man könnte es auch negativ sagen, die Märkte gerecht zu verteilen. Aber wann war das jetzt? 2024 müssen wir gucken, ne? In der französischen Hauptstadt Paris?
Genau, Paris ist es, ja, richtig.
La 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 la. Also ich muss ja sagen, kleines Intermezzo. Ich weiß, dass der Chris genauso wie ich so ein ziemlicher Olympia-Fan ist. So das Ganze, also dieses Flair und das Treffen der Jugend der Welten, dass das nicht mehr das gleiche ist, wie es mal 1896 von Coubertin sich gedacht wurde, geschenkt. Aber du bist ja auch, also nicht vielleicht nicht ganz so stark, aber du magst Olympia da auch ja schon sehr, sehr gerne, oder?
Mhm.
Würdest du, also die Karten sind ja nicht ganz günstig. Das muss man vorsichtig sagen. Aber so eine Eröffnungsfeier der Olympiade, das wäre doch schon ein einmaliges Erlebnis, oder?
Ja, definitiv. Also, ja, klar.
Kann man ja jetzt genug sparen, ne? Also es sind jetzt noch 6 Jahre, wenn man jedes Jahr einen Huni zur Seite legt. Hat man wahrscheinlich immer noch nicht genug. Wenn wir irgendeinen Hörer haben, der beim IOC arbeitet und uns Karten zuschaust, dann kann ich, würde gerne mit dem Chris, dem Thomas und meiner Frau einen Ausflug dahin machen, zu der Eröffnungsfeier.
Kommt drauf an, ob nach Tokio oder nach Paris.
Ja, nach Paris, nach Tokio, nee, das ist mir zu weit. Also Paris wird mir definitiv reichen. Ich hatte mein Seminar damals, die Geschichte der Olympischen Spiele im Spiegel der Zeit. Und da hatten wir einen Professor, der bei jeder Eröffnungsfeier seit 1984 gewesen war. Los Angeles. Wo waren wir stehen geblieben, um auf die wichtigen, genau, WM in der Schweiz.
Ja, die WM 2020 sollte ja ursprünglich in Venetien stattfinden, aber ja, die bekommen das nicht so richtig auf die Kette, diese WM zu organisieren, und haben jetzt auch die Frist verstreichen lassen, die nötigen Dokumente bis Ende August bei der UCI einzureichen, und dann war es auch im Gespräch, dass eventuell diese WM dann in die Niederlande nach Groningen verlegt wird, aber jetzt soll angeblich die UCI beschlossen haben, das Ganze in der Schweiz und rein zufälligerweise in der Nähe von Aigle, dem Sitz der UCI, auszurichten.
Ja, wahrscheinlich ist es auch das Einfachste, ne? Also, keine Ahnung, ich würde auch wahrscheinlich, wenn ich sage, okay, ich habe den einen, der kriegt es nicht hin, ich krieg den anderen nicht zurück hin, dann versuche ich so möglichst nah bei mir wie irgendwie möglich, ne? Und dann habe ich zumindest die Hand drauf. Macht ja Sinn in gewisser Hinsicht, vor allem, wenn die Zeit relativ kurz ist, dass man die Orga dann mehr oder minder in-house hat. Ja, also schön, ne? Also wird jetzt wahrscheinlich nicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es in kurzer, in kurzem Abstand da bald wieder irgendwie was in Deutschland geben wird. Aber ja, also Schweiz wäre dann ja vielleicht auch nochmal ein Ziel, was man ansteuern könnte.
Ist natürlich auch die Frage vielleicht, also bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was da für die letzte WM-Austragung bezahlt wurde, aber ob es nicht für eine deutsche Stadt eine sinnvolle Alternative wäre, weil wir beim letzten Mal über Trier gesprochen hatten, sich vielleicht eine WM zu holen, anstatt den Tour de France-Start, ob das nicht günstiger wäre.
Meinst du günstiger im Sinne finanziell? Oder
genau.
Für
Nee, finanziell einfach.
Ja.
Und du hast ja definitiv mit einer Rad-WM die gleiche Aufmerksamkeit, passt schon wie mit einem Grand Depart.
Mhm. Ja, das ich würde sogar sagen mehr. Also ich, okay, Grand Depart vielleicht nicht, aber zumindest.
Wenn du dann halt nur Etappenort bist, da bezahlst du ja auch schon sehr viel Geld an die
Arbeit. Ja, ja, ja. Also ich glaube, dass es definitiv so ist, dass, also für mich hat so eine Weltmeisterschaft mindestens genauso viel Renommee wie ein Grand Depart. Du hast ja eine ganze Woche was los.
Ja, genau, also, und vor allem du hast ja viel mehr Programm, also du hast halt die ganze Woche was du veranstalten kannst.
Ja, und ne, einen Tag vorher, einen Tag nachher, so blöd es klingt, beim Grand Depart hast du halt die Leute, wie lange da? Einen Tag vorher, zwei Tage vorher vielleicht, dann sind sie aber auch schnell weg. Für die Stadt, im Sinne von Hotels, Gastronomie und so weiter. Alles, was dazugehört, ne, ist das natürlich auch interessanter, da so viel wie möglich rauszuschlagen, was jetzt böse klingt, aber gar nicht böse gemeint ist. Insofern denke ich auch, ja, also ich würde auch so eine WM da vorziehen im Grand Depart. Oder so.
ja, ja, also es war jetzt nur eine Überlegung, ob das finanziell nicht vielleicht günstiger wäre sogar.
Ja, auf jeden Fall. Also und ich finde das auch befürwortenswert. Stuttgart, ich finde, in Stuttgart habe ich jetzt nicht so die besten Erinnerungen dran insgesamt, ne? Also vielleicht braucht es da in Deutschland noch mal ein paar Jährchen.
Ja, aber ich fand den Parcours schon gut, also.
Den Parcours gut, aber ich fand, also jetzt im Rückblick, ich kann es jetzt auch nicht an konkreten Sachen festmachen, aber so irgendwie in der Außendarstellung oder es war nicht das Radsportfest, was ich gerne gesehen hätte. Ich kann nicht mehr sagen, woran es lag. Oder
vielleicht lag es auch einfach an dem Zeitpunkt.
Oder an
Rudolf Schopping. Also wenn man das jetzt heute ausrichten würde, wäre das halt wieder ganz was anderes.
Das sicher. Wann war es? 2007, ne?
Mhm.
Ja.
Damals Bettini-Weltmeister.
Das war definitiv nicht der beste Zeitpunkt für eine Rad-WM in Deutschland. Definitiv. Also, in der Schweiz, mein Segen haben sie. Lombardei-Rundfahrt ohne San Fermo, also der Anstieg war das, der irgendwann, also im letzten Drittel war, habe ich das, ich habe im Hinterkopf, oder war es der Schlussanstieg?
Ja, also wir sind jetzt ein Stückchen weiter südlich von der Schweiz, nämlich in der Lombardei. Und die Lombardei-Rundfahrt in diesem Jahr soll ja wieder das Ziel in Como sein. Und man fährt ja, also im letzten Jahr ist man da ja so eine Schlaufe gefahren, erst den Cervillo-Anstieg und dann danach noch den Anstieg San Fermo della Battaglia. Aber da ist jetzt das Problem, man hatte ursprünglich dasselbe in diesem Jahr geplant. Und da ist jetzt das Problem, dass dieser Anstieg immer noch nicht befahrbar ist, die Straße. Und ja, dementsprechend könnte es dann sein, dass halt wirklich dieser Anstieg wegfällt und das Ziel dann schon direkt nach der Cervillo-Abfahrt ist.
Ich wüsste ja gerne, ich schicke dir den Link, damit du mal sozusagen mir da helfen kannst. Ich bin da ja in der Gegend vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, gefahren. Ob du einen dieser Berge kennst und ob ich mich da, ich will nicht sagen mit Ruhm bekleckert habe, nicht, aber ob du da eine Anstiege kennst, die ich da gefahren bin, weil das müsste ich gerne wissen, weil ich bin nämlich mal da in der Gegend gefahren und ich muss wirklich sagen, also zum Radfahren traumhaft, und ich finde auch die Gegend ist, glaube ich, für den Herbst prädestiniert, eine schöne, die Möglichkeit zu geben, schön zu fahren, glaube ich. Also das, muss mal gucken, wo ich da genau war. Ich schicke dir das mal, vielleicht kannst du dann sagen, okay, ja, hier ist so ein Anstieg dabei, weil es war recht hügelig an dem Tag. Kannst ja vielleicht irgendwann mal, wenn du Zeit hast, gucken. Ist jetzt auch gar nicht so wichtig.
Ja, aber natürlich ohne diesen letzten Anstieg fehlt dem Rennen nochmal ein weiteres Selektionskriterium. Und ja, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist dann auch so, wenn das Rennen dann wirklich nach dieser Cervillo-Abfahrt entschieden wird. Also viele, die es vielleicht kennen, also diese Cervillo-Abfahrt ist extrem technisch und auch, ja, mitunter sehr gefährlich. Also da sollte man sich dann schon noch hinten raus zu ein paar flachen Kilometern vielleicht erbarmen.
Ja, ich bin, habe das ja oft genug gesagt, ne? Ich bin kein großer Freund davon, ein Ziel direkt am Ende eines einer solchen Etappe einzuführen oder zu haben. Also sicherlich nicht. Und ich finde auch, also die Gegend ist halt so wunderschön und auch für die Berge und für das Bergfahren und so weiter. Ist es nicht nötig, da Berge rauszulassen. Also das ist ja auch, wie soll man sagen, ich finde das so in der Reihe der Monumente ist es ja auch eine Veranstaltung, die wirklich dann herausragend ist im Sinne von, dass es wirklich für die Bergfahrer gemacht ist. Ne? Die anderen Monumente, ich behaupte jetzt einfach mal, Milan San Remo ist nicht unbedingt ein Bergfahrergeschichte und die anderen Monumente auch nicht unbedingt für die langen Berge.
Lüttich vielleicht noch so ein bisschen, aber ja. Lombardei-Rundfahrt ist ja schon nochmal eine Spur härter als Lüttich.
Ja, definitiv. Also, wir befürworten das eindeutig nicht und fordern, dass es rückgängig gemacht wird, wenn es jemand plant. Punkt. Sonstiges. Ich habe hier noch einen Punkt, das sagt mir auch nichts. Also du hast hier manche Sachen ausgegraben, da bin ich gespannt. David Miller, Run for CPA President. Wenn Ex-Profis sich für irgendwelche, wie sagt man, Funktionärsämter ins Rennen bringen, bin ich immer vorsichtig.
Ja, also es geht da um die CPA, Cycliste Professionnelle Association, also auf Deutsch gesagt die Vereinigung, die die Interessen der Profi-Radsportler vertritt, wo bislang Gianni Bugno der Präsident ist, und genau diesen Posten möchte jetzt David Miller, also der bekannte Ex-Radprofi, übernehmen. Mhm. Ja, und will sich, hat da so eine, also eine Charta, so eine Agenda aufgeführt, für die er sich da unter anderem einsetzen will. Es geht unter anderem ihm schwerpunktmäßig auch um die Sicherheit der Fahrer. Ja, aber die Polemik, die das Ganze so ein bisschen hervorruft, ist diese Art oder dieses Zustandekommen jetzt dieser Wahl, weil es nicht klar ersichtlich ist im Prinzip, wie diese Wahl jetzt ablaufen wird, weil bislang war es immer so, dass derjenige, der kandidiert, Vasseur war es vor Bugno, die hatten keinen Gegenkandidaten und dementsprechend war dann auch diese Abstimmung pro forma halber nur noch. Aber jetzt wird dann wahrscheinlich, glaube ich, Miller gegen Bugno kandidieren. Und ja, vor allem Chris Froome und Geraint Thomas stoßt das sehr, sehr sauer auf, weil die regen sich halt auf, weil es im Prinzip scheinbar so ist, dass es darauf ankommt, also die Delegierten eines jeden Landes, eines Verbandes dürfen abstimmen und es kommt darauf an, wie viele pro Continental und wie viele Pro-Tour-Fahrer ein Verband hat. Dementsprechend schwer wird auch die Stimme des Delegierten gewichtet. Okay. Und die Fahrer selbst dürfen nur abstimmen, wenn sie selbst auch in Innsbruck vor Ort sind.
Aha.
Und darüber markieren sich halt Froome und Geraint Thomas. Also Chris Froome schreibt hier ja dann so dementsprechend sinngemäß, auch meiner Meinung nach ganz richtig, seems to me that the CPA is running a dictatorship, not a democracy, which truly represents all the riders.
Ja, und vor allem heutzutage ist das ja eigentlich gar nicht irgendwie so nötig. Ne? Es gäbe ja genug Möglichkeiten. Die sollen einfach alle mal einmal zur Dopingprobe irgendwo hinfliegen, ja, einmal so einen Bluttest abgeben und dann können sie auch die Stimme direkt abgeben. Das fände ich lustig. Oder irgendwie so, also das, das ist albern. Punkt.
Ja, aber das ist ja ein Unding, dass die Fahrer da nicht abstimmen dürfen, also nicht anders abstimmen dürfen, als direkt vor Ort zu sein.
Ja, und das ist halt auch kein Stil. Und ich bin jemand, ich würde dann auch denken, da möchte ich mich auch gar nicht zur Wahl stellen. Ne, wenn das Verfahren, was dahinter steckt, so dermaßen undemokratisch ist, dann möchte ich auch nicht Vorsitzender dieses Verbands sein. Also oder es muss mir schon irgendwie sehr viel daran gelegen sein, im Sinne von, ich brauche Geld oder mir geht die Anerkennung flöten, die ich früher mal hatte. Insofern.
Ja, aber momentan ist diese CPA so ein bisschen ein zahnloser Tiger. Also Gianni Bugno scheint da auch für mich jetzt nicht so der richtige Mann zu sein, der da sich auch wirklich mal bei der UCI interveniert und auf den Putz haut, sondern David Miller könnte das Amt, denke ich, schon anders ausführen, aber das Problem liegt meiner Meinung nach anderswo gelagert. Du hast halt einfach momentan zwar einen Chris Froome und einen Geraint Thomas, aber die sind jetzt kein richtiger Patron im Peloton.
Nee, absolut nicht. Ne? Also auch das.
Also die wirklich auch mal sagen, beispielsweise jetzt, gutes Beispiel ist ja jetzt diese Etappenankunft bei der Vuelta, wo wir auch drüber gesprochen haben, dass Dylan van Baarle wegen dieses Sturzes da aufgeben musste und da hätte sich halt früher, beispielsweise Bernard Hinault hingestellt und gesagt, wir fahren jetzt am nächsten Tag nicht mehr, wenn sowas nochmal vorkommt, aber ja, das sehe ich halt das, momentan
da
niemand
auch schon,
von den
da
Fahrern.
Kann man auch in die jüngere Vergangenheit gehen und es hätte ja schon hier, wie heißt er, Spartacus,
Cancellara beispielsweise, ja, der mal auf dieser Spa-Etappe das komplette Feld neutralisiert hat, weil das da im Finale halt so gefährlich war, aber ja, seit der weg ist, gibt es halt da nicht so richtig einen Fahrer, der diese Rolle ausfüllt und das Charisma dafür hat.
Und bezeichnenderweise steht auf der Seite, ich habe gerade die Cyclists Professional Association gesehen, habe ich mal aufgerufen, soll ich dir sagen, was der Text ist, den man auf der Seite sieht? We apologize for the outdated content that you will find on the site. We're working on a new version that will online soon. For any information, please contact info@cpacycling.com und dann eine nette Telefonnummer plus 3932 blablabla. Eieieiei. Das ist schon harter Tobak. Naja, es ist halt so. Ja, Miller ist mit Sicherheit ein Polarisierender und jemand, der aber auch was bewegen könnte vielleicht. Ich kann verstehen, dass sich auch manche Fans oder Fahrer aufregen, dass es jetzt jemand mit Dopingvergangenheit wird. Bin ich geteilter Meinung, ne? Einerseits, wenn er daraus gelernt hat, kann er vielleicht auch an die junge Generation was weitergeben. Ne? Also diesen Schnitt da überhaupt nicht machen zu wollen. Kann man so und so sehen, finde ich.
Ja, aber es ist ja sehr interessant. Also wir waren ja jetzt hier auch, ist zwar jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber wir waren ja hier in München auch bei dieser Filmvorführung von David Miller und da hat er auch so einen kleinen Vortrag gehalten und er hat da schon sehr interessante Ideen und Ansätze, wie man den Radsport ganz anders präsentieren könnte und da viel mehr draus machen könnte im Prinzip auch, was so TV-Übertragung und Etappenrennen angeht.
Aber ist das seine Aufgabe als Fahrersprecher?
Ja, er kann sich da schon für gewisse Dinge stark machen. Also beispielsweise, er war, glaube ich, sogar damals, vielleicht, ich glaube, er war sogar der Erste, der damals mit einer GoPro gefahren ist.
Und, keine Frage, ne? Aber ich frage mich gerade, ob ein Fahrersprecher ist für mich jemand, der für die Interessen der Fahrer eintritt, ne? So Jens Vogt damals, glaube ich, so einer. Ne? Wie man zu Jens Vogt steht, die einen mögen ihn, die anderen mögen ihn überhaupt nicht hingestellt, ne? Aber er war jemand, der so ein Amt, glaube ich, gut ausfüllen konnte. Ne? Er hat seine Meinung gesagt und er hat sie laut gesagt und immer wieder gesagt. Er ist aber für die Interessen der Fahrer eingetreten und vielleicht muss das auch jemand sein, der im Peloton selber noch unterwegs ist.
Ja, aber da ist ja gerade das Problem, dass sich da keiner sozusagen empfiehlt dafür. Also ich wüsste jetzt nicht, wen ich da hinstellen sollte, das Standing und die Aura hat, um da auf den Putz zu hauen.
Nee, ich auch nicht. Also wird mir keiner einfallen. Aber deswegen jetzt, ich würde es zumindest dann, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich würde es dem Kommissarisch dann vielleicht geben. Ne? So stellvertretend irgendwie das so etwas in der Richtung. Nun ja, nun denn. Also warten wir mal ab, was sich da tut und schauen wir mal, wie das ausgeht. Weißt du, wann da diese Wahl ist?
Ja, bei der Weltmeisterschaft.
Ah, ja, stimmt, klar, logisch, sorry.
In Innsbruck dann, jetzt Ende des Monats.
Sind wir gespannt. Also ich würde als Fahrer, glaube ich, diese Wahl, ich weiß nicht, ob man die boykottieren kann oder ob man, wenn man da ist als Fahrer, zumindest die Stimme ungültig macht, aber das wird wahrscheinlich auch dann irgendwie nicht gezählt. Also irgendeine Form von Protest muss ja da möglich sein. Und die sollen alle mit so einem schwarzen Band am Arm fahren oder ein grünes Band oder keine Ahnung, irgendwie, dass man da irgendwie seinen Unmut kundtun kann. Und das ist ja auch blöd jetzt für Müller, ne? Selbst wenn er die hehresten Beweggründe hat und gute Ideen und so weiter, er wird jetzt die erste Zeit dann erstmal nur dagegen ankämpfen, dass die Fahrer ihn nicht mögen oder nicht das ganze Prozedere. Ne? Wie viel Energie er da jetzt da rein investieren muss, die anderen zu überzeugen, ist ja auch albern, ist auch doof.
Aber ich glaube ja, der Unmut der Fahrer richtet sich momentan, oder von Froome und Thomas richtet sich ja nicht gegen David Müller, sondern gegen diesen Posten an sich.
Ja, aber nichtsdestotrotz muss er dann erstmal Überzeugungsarbeit leisten, ne? Die er besser ja als Energie daran investieren könnte, Gutes umzusetzen. So gesehen dann. Ja. Sind wir gespannt. Er wird's, oder? Also es sieht ja schon so aus.
Naja, kann auch sein, dass es Gianni Bugno weitermacht. Es sei denn, der möchte sich vollkommen darauf beschränken, nur noch Helikopter zu fliegen. Also für alle, die es nicht wissen, Gianni Bugno ist ja auch ausgebildeter Helikopterpilot und fliegt da auch manchmal beim Giro d'Italia.
Habe ich schon mal gehört. Aber muss ich sagen, Helikopterpilot ist so ziemlich das Letzte, was ich mir für mich vorstellen könnte, zu machen. Insofern hab ich da Angst vor solchen Menschen, die sowas machen können. Nee, habe ich keine Angst, aber Helikopter. Willst du gerne mal Helikopter fliegen? Bist du schon mal Helikopter geflogen?
Nee.
Also das wäre wirklich gar nichts für mich. Wow. Wo wir bei der WM sind. Lass uns nochmal die letzten Kader, die aufgerufen wurden, so ein bisschen durch die Maschine drehen, die sich Podcast-Aufnahme Workstation nennt. Wir haben bekannt gegeben bekommen, oder Teile zumindest, USA.
Mhm.
Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie aus Sympathiegründen, zumindest, wie hieß er nochmal, der beim Giro die ganze Zeit hinterhergefahren ist.
Bei der Tour meinst du Lawson, ja, Craddock?
Ja, genau, dass sie den mitnehmen, einfach so als Maskottchen vielleicht. Ne? Also, aber vielleicht, ja,
aber ist jetzt auch nicht oder? Zwingend so die Strecke, wo er
schon. Überhaupt nicht, aber er, also ich glaube, von den amerikanischen Fahrern ist er jetzt einfach einer, der sehr viel Sympathien auf sich vereint. Ne? Und das scheint mir ja dann auch, aber vielleicht fährt er als Maskottchen mit oder als Ersatzmann oder so etwas. Ne? Also ich glaube zumindest, dass er gegenüber Stettina eher erkannt wird und vielleicht dann mal einen Applaus bekommt und dementsprechend vielleicht auch dabei sein sollte.
Ja, aber Peter Stettina, also der beendet ja jetzt auch am Ende der Saison seine Karriere und für den ist es dann ja auch noch zu gönnen, dass er dann nochmal zumindest da eine Chance bekommt. Das ist ja auch ein recht guter Bergfahrer.
Ja, also ich gönne es ihm, keine Frage. Die Belgier, Tim Wellens.
Also wir haben noch gar nicht gesagt, wer jetzt noch dabei ist. Also
ach so.
Brent Buchwalter, Nathan Schön. Braun, Benjamin King und Sepp Kuss und Peter Stettina. Mhm.
Die Belgier, wo ich jetzt denke, ist das für Van Avermaet und Tim Wellens zu schwer oder kriegen die es noch hin? Wie siehst du das?
Ich glaube schon, dass es, ja, es ist schwierig auszurechnen, aber ich glaube schon, dass es für die zu schwierig sein wird. Also eher noch vielleicht ein Tim Wellens, der auch bei so einem schweren Eintagesparcours oben ausschwingen kann, aber Greg van Avermaet, gut, der ist auch in Rio Olympiasieger geworden, kann man jetzt immer als Argument anführen, aber auch damals wäre nicht auf den Medaillenplätzen gelandet ohne diesen Sturz in der letzten Abfahrt. Mhm. Ich glaube schon, dass ja für Tim Wellens eventuell da noch die Chance besteht, vorne mit einzugreifen, aber die allererste Geige wird er, glaube ich, nicht spielen. Mhm.
Haben wir die anderen jetzt auch genannt? Wellens, van Avermaet, Beno, De Plus, Hermans, die anderen kann ich nicht aussprechen. Toins und?
Maurice,
okay. Australien, ja, Richie Port, Glück auf, mein Freund. Rowan Dennis, klar, alleine fürs Zeitfahren nimmt man den mit, gar keine Frage. Dann der Rest als Helfer für Port. Also da wird nur auf die Karte Port gesetzt.
Jack Hake, Simon Clark, Hausen, Rory Sutherland, Rob Power und Chris Hamilton.
Und in Spanien hat man sich erstmal eine Vorauswahl vorgenommen. Wahrscheinlich will man auch noch gucken, wie kommen die anderen durch die Vuelta. Aber wenn man das liest, da könnten ja fast zwei Teams hinschicken, oder? Das ist schon krass.
Klar, definitiv. Die haben auch eine sehr starke Mannschaft, können die zusammenstellen. Also wir haben jetzt in der Vorauswahl Valverde, Enric Mas, Castroviejo, Jon Izagirre, Mikel Landa, Jesus Herrada, Peo Bilbao, David de la Cruz, Mikel Nieve, Marc Soler, Omar Fraile, Luis Mas und Ruben Fernandez.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ja, und 8 von dem werden dann.
Ja, aber es sind 14 Leute, ne? Also können sie noch zwei zupacken, dann könnten sie zwei Teams stellen, die, wo man sagen würde, also wenn man die einigermaßen gerecht verteilt, sind das beides wirklich völlig wettbewerbstaugliche Teams, ne? Krass.
Ja, aber ich denke, der Kapitän, die Rolle ist ganz klar an Valverde vergeben, also auch jetzt beispielsweise Marc Soler und Mikel Landa werden ihm da adjutieren, weil Landa wäre halt auch in der Lage, in Topform als Kapitän zu fahren, aber der wird noch nicht wieder so weit nach seiner Verletzung sein.
Ja. Ich bin gespannt, also würde mich ja freuen. Die Spanier haben halt immer irgendwie Pech oder Verschadelns oder sind unaufmerksam oder. Es wird viele Gründe geben, dass es nicht werden. Aber irgendwann muss ja auch mal diese Geschichte zu Ende gehen, des Pechs bei solchen Weltmeisterschaften. Und vielleicht ist es ja diesmal der Fall. Warten wir mal ab. Ja, das war's jetzt im Moment, ne? Also werden jetzt weiter noch so die Teams, ich denke mal bis zum nächsten Wochenende werden dann noch weitere reinkommen, vielleicht können wir dann nächsten Montag oder Dienstag oder wann es weitergeht, dann so ein bisschen noch zu Ende bringen und die letzten Teams vorstellen, ne, was das deutsche Team, was dann noch kommt und wen haben wir denn noch? Die Engländer, haben die Engländer schon bekannt gegeben? Ich glaube, ja.
Ja, mir ist, glaube ich, schon bekannt gegeben.
Genau. Mir fehlt noch die Franzosen. Ah, da wird
Italien.
So, genau, Italiener. Mit der, wie heißt das, Personalie Moscon. Also
sind. Ja, und am nächsten Sonntag in einer Woche geht es ja schon los, am 23. mit dem Teamzeitfahren.
Ja. Das stimmt. Das ist nur noch 23, noch 12 Tage. Übermorgen, ja, noch 12 Tage. Ich bin gespannt. Also. Ich sag mal, eine der längeren Folgen in letzter Zeit, aber ich habe mich nicht gelangweilt und das heißt eigentlich, ich hoffe, ihr habt euch auch nicht gelangweilt und hattet ein wenig Spaß. Dafür, dass es eigentlich nur eine Giro-Vuelta-Zusammenfassung war, ist es noch ein bisschen mehr geworden, aber es gibt halt viel zu erzählen. Und ja, wir sprechen uns Anfang der kommenden Woche, wünschen euch eine schöne Rest-Vuelta. Das nächste Mal sprechen wir uns dann Anfang der Woche und danach sehen wir uns ja schon mal und wünschen euch schöne Restvuelta, habt eine gute Zeit, habt ein schönes Wochenende, wenn ihr es noch vor dem Wochenende hört, heute ist Dienstag, ist es vielleicht anzunehmen, wie ich gerade merke und drückt den richtigen Fahrern die Daumen und nicht den falschen. Tschüss.
Tschüss.